Ich muss halt dann wieder aus dem Wasser raus, meistens eben vorne, genau da, wo diese zweite Schildkröte liegt. Und der Praktikant hatte sie genau so rumgedreht, dass sie mich empfangen hat sozusagen, als ich gerade aus dem Wasser kam. Bevor ich überhaupt realisiert habe, dass das war, hatte sie mich schon am Bein gepackt. Gott sei Dank durch das Handtuch durch.
An der Wade oder?
Direkt am Schienbein.
Ja.
Und ich habe nur die Augen des Kapitäns gesehen, so, oh, scheiße, weil sie hat auch erstmal nicht losgelassen. Und ich dachte so, oh nee, das ist jetzt ja voll inconvenient. Und wenn ich jetzt ins Krankenhaus muss und Stitches und wir haben gerade erst angefangen und oh, das Boot ist so teuer.
Das denkst du in so einem Moment.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Zu Gast ist Dr. Christine Fegener. Ihr kennt sie bereits aus zwei weiteren Folgen in diesem Podcast. Zum einen war sie in Episode 6, also vor über 100 Episoden schon zu Gast und in dem Live-Podcast, der in Folge Nummer 62 veröffentlicht wurde. In diesem Fall hatten wir wieder die Gelegenheit, miteinander zu sprechen, denn wir waren Anfang 2025 im Rahmen von einer Expedition gemeinsam auf Teneriffa und haben dort unter anderem versucht, Meeresschildkröten zu finden. Ebenfalls mit auf dieser Expedition war Lukas Müller, mit dem ich ja gemeinsam den Ocean Talk aufnehme. Und wir hatten dort einen wunderbaren Tauchgang mit zwei unglaublich schönen Meeresschildkröten, kamen komplett beseelt aus dem Wasser und haben danach entschieden, hey, wir suchen uns jetzt noch eine gute Location. Die anderen Expeditionsteilnehmenden können gerne als Publikum mit dabei sein. Und wir nehmen jetzt einen Ocean Talk auf, um über das, was wir dort erlebt haben, zu sprechen. Ganz oben in den Shownotes findet ihr dementsprechend auch einen Link, falls ihr euch das Ganze nicht nur anhören, sondern auch anschauen wollt. Dort seht ihr dann nicht nur uns, sondern auch einige Videos von den Momenten, über die wir dort sprechen. Ich habe mich natürlich gefragt, nach zwei Folgen, die ich mit Christine bereits aufgenommen hatte, gibt es denn da so viel Neues zu erfahren? Und diese Sorge war komplett unberechtigt. Selbst mit den beiden Gesprächen, die ich schon geführt hatte und Christines Buch, was ich bereits gelesen hatte, habe ich in diesem Gespräch wieder ganz viel Neues dazugelernt. Ganz viel Faszinierendes über die Schildkröten, aber auch über die Bedrohung, die ihnen das Leben schwer machen und in manchen Populationen vielleicht sogar dafür sorgen, dass wir gerade die letzten Generationen dieser Tiere erleben. Wir ergründen, warum Christine selbst gerne wie eine Schildkröte wäre und lernen viel über die Arbeit von Meeresbiologen und Meeresbiologinnen, die in lokalen Projekten an ihren Tieren forschen, deren Forschungsobjekte selbst jedoch im großen, weiten Ozean zu Hause sind und dementsprechend ziemlich viele Geheimnisse mit sich herumtragen. Und auch über die Meeresschildkröten wissen wir viel weniger, als ich eigentlich gedacht hätte. Mir hat dieses Gespräch unglaublichen Spaß gemacht. Nachdem ich Christine jetzt ja nun einige Jahre schon kenne und wir dort auf dieser Expedition auch eine ganze Weile zusammen unterwegs waren, hatten wir eine sehr lockere, teilweise auch sehr lustige Stimmung und einfach einen richtig guten Vibe, der dieses Gespräch prägt. Und ich wünsche euch auch ganz viel Spaß, mit dabei zu sein, wenn wir über die Schildkröten reden mit Dr. Christine Fegener. Heute mal eine Ankündigung in eigener Sache, denn dieser Podcast braucht deine Hilfe. Ich interviewe die Helden und Heldinnen der Meere nun seit fast 5 Jahren. Das tue ich mit viel Herzblut und großer Freude und stecke den Großteil meiner Arbeitszeit in die Produktion neuer Folgen. Leider generiert Helden der Meere nicht genug Einnahmen über Werbepartnerschaften, dass sich der Podcast finanziell trägt. Und das heißt, damit ich diesen Podcast langfristig aufnehmen und weiterentwickeln kann, müssen die vielen Stunden Arbeit, die in jede Folge fließen, auch irgendwie bezahlt werden. Ich weiß, dass viele von euch diesen Podcast sehr gerne hören. Und wenn ihr noch ganz lange hören wollt, könnt ihr Helden der Meere jetzt unterstützen. Dafür gibt es zwei verschiedene Wege. Ich habe auf Steady einen Account eingerichtet, auf dem ihr zu einem Teil der Helden der Meere Crew werden könnt. Das heißt, ihr könnt euch dort unterschiedliche Mitgliedschaften klicken, die schon bei guten 4 Euro im Monat anfangen. Das sind pro Folge weniger Kosten als für eine Tasse Kaffee. Für die Unterstützer und Unterstützerinnen auf Steady gibt es im Gegenzug exklusive Vorteile. Die Folgen könnt ihr schon einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung und komplett ohne Werbung hören. Es gibt immer wieder exklusive Gewinnspiele und je nach Paket bekommt ihr eine jährliche Postkarte, ein Buch mit Widmung oder ein persönliches Gespräch mit mir, um all eure Fragen rund um den Podcast loszuwerden. Wenn du Mitglied bei Steady werden möchtest, dann schau mal in den Shownotes, da gibt es einen Link zu den Werbepartnerschaften. Darin ist auch eine Verbindung zum Steady-Account dabei oder auf der Helden der Meere Homepage gibt es eine neue Seite, die heißt Unterstützen. Auch dort findest du alle Informationen, die du brauchst, um Teil der Crew zu werden. Zweitens gibt es nach wie vor die Möglichkeit, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder Spenden dorthin zu senden. Da würdet ihr dann auch eine Spendenquittung bekommen, sodass ihr euren Beitrag von der Steuer abziehen könnt. Ich bedanke mich bei allen, die diesen Podcast schon jetzt unterstützen und hoffe, dass sich da noch viele anschließen, damit wir Helden der Meere gemeinsam in sicheres Fahrwasser bringen. So, und jetzt zurück zur Folge.
Christine, wir sind auf Teneriffa und vor noch anderthalb Stunden waren wir im Wasser mit Schildkröten. Erzähl doch mal kurz, was wir erlebt haben und wie das für dich war.
Ja, heute waren wir auf einer Scouting-Trip, um mal zu gucken, was wir so finden. Und haben zwei juvenile grüne Schildkröten gefunden, die gerade auf der Seewiese gemompft haben.
War das für dich total alltäglich? War das eine gute Session? Weil für mich persönlich war das wahrscheinlich die beste Tauchsession, die ich jemals mit Meeresschildkröten hatte. Wie war das für dich? Also ist wahrscheinlich Alltag.
Ja, Alltag, ja. Also vielleicht. Aber es war trotzdem ganz nett. Ein anderes, komplett anderes Habitat hier. Andere Wassertemperaturen auf alle Fälle. Und die Grünen waren auf alle Fälle super entspannt, was ich nicht immer unbedingt kenne von grünen Schildkröten.
Und ich glaube, wir müssen jetzt nochmal die Leute ein bisschen abholen, wo wir hier eigentlich sind. Also wir haben schon gesagt, Scouting Expedition. Wir sind gerade auf Teneriffa, wo das Ocean Collective hier zur Scouting Expedition eingeladen hat. Du bist auch mit dabei, denn Teneriffa, die Kanaren, sind ein Ort, an dem es Meeresschildkröten gibt. Und da haben wir jetzt die Riesenehre, dich als absolute Expertin mit dabei zu haben. Und jetzt geht es darum, an verschiedenen Stränden herauszufinden, Mensch, was kann man sehen? Und man geht immer wieder ins Wasser und das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch, wenn man mit dem Ozean arbeitet, dass man nicht weiß, was man bekommt, aber immer wieder umso mehr überrascht werden kann. Und ich glaube, der Tauchgang heute, für mich persönlich war das eine solche Überraschung. Wir hatten vor zwei Tagen schon mal das große Glück, eine der grünen Schildkröten zu sehen. Und es war schon eine ganz traumhafte Begegnung, wo auch einige Leute wirklich dann die Tränen in den Augen stehen hatten, weil die meinen, das war so picture perfect. Heute war es ein bisschen rauer auf dem Meer und wir sind da draußen. Und das sind so Bedingungen, wo ich schon immer weiß, oh, es dauert nicht mehr lang und da könnte ich mit Seekrankheit zu kämpfen bekommen. Und so, da habe ich so gedacht, mal sehen, wie dieser Tauchgang so ausgeht. Und irgendwann rief dann Lukas, einer der Freitauchguides, rief dann, hey, hier, wir haben eine Schildkröte, da sind wir dann hin und haben die gesehen. Die kam gerade zum Atmen hoch und hatte sich dann wieder unten auf das Seegras gesetzt. Und eine der Übungen, die wir heute gemacht haben, war es, Tierinteraktionen durchzuführen. Also wie kann man den Tieren dort eigentlich begegnen? Und ich muss ganz ehrlich zugeben, zu meiner eigenen Schande, dass bei der ersten Schildkröte ich dann nämlich so abgetaucht bin, dass ich hier, glaube ich, einen Ticken zu nahe gekommen bin. Und sie hat dann aufgehört, da unten zu fressen und ist dann entspannt abgezogen. Also ich glaube, ich habe sie nicht zu Tode erschreckt, aber es war ein bisschen zu viel. Jetzt haben wir nochmal drüber gesprochen, wie man es besser macht. Und es hat dann tatsächlich so geklappt, dass wir dann alle tauchen konnten, mit genug Abstand an der Schildkröte uns das angeschaut haben. Wir waren zwei Gruppen, du warst in der anderen Gruppe und dann haben wir gesehen, ah, ihr seid in der Nähe und haben euch dazu geholt. Dann haben sich die Ereignisse irgendwie so überschlagen, weil während wir noch auf diese eine Schildkröte fokussiert waren, kam auf einmal noch eine zweite dazu und dann haben die angefangen, miteinander zu spielen. Also, ist vielleicht, ich sage jetzt, sie haben angefangen, miteinander zu spielen. Ihr als Meeresbiologen dürft das jetzt gerne einordnen. Ist das was du schon häufiger beobachtet hast?
Also was die beiden eigentlich gemacht haben, die haben Quallen gefressen oben, weiter oben an der Oberfläche.
Naja, die sind schon so hintereinander her und...
Ja, weil die Quallen halt auf einem Ort waren.
Okay.
Ja, also Meeresschildkröten sind ja keine sozialen Tiere. Es gibt zwar immer mal wieder Interaktionen, aber letztendlich sind es, wenn es jetzt nicht gerade um die Paarung geht, eigentlich eher negative, also Aggressionen, Aggressionsinteraktionen.
Aber das hast du heute nicht gesehen, oder?
Das habe ich heute nicht gesehen, nee. Aber ich habe auch keine jetzt soziale Interaktion wirklich gesehen zwischen den beiden. Also... Es sah aus, weil sie nah beieinander geschwommen sind, aber letztendlich haben beide gefressen.
Und dass die fressen, ist dann für uns ein gutes Anzeichen, dass die sich wohlfühlen und entspannt sind.
Ja, also ich denke immer, wenn ein Tier das weitermacht, was es vorher schon gemacht hat, wenn man sich nähert, kann man davon ausgehen, dass es sich nicht hat davon stören lassen, dass man gerade da ist.
Ja. Ja, also das war auf jeden Fall ein total schönes Erlebnis. Und wir beginnen den Ocean Talk häufig mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Und da haben wir einige für dich vorbereitet.
Sonniger Strand ohne Schildkröten oder Schildkröten mit Arsch abfrieren?
Immer Schildkröten, auch mit Arsch abfrieren.
Was bei dir schon sehr früh losgeht.
Ja, ich war heute mit 8 mm unter Wasser und ich habe trotzdem gezittert.
Bis die Schildkröten kamen.
Ja, dann habe ich es irgendwie vergessen.
Kurz. Und wir sind auf Teneriffa, also das ist jetzt
im Winter.
Nahe am Äquator.
Ich habe schon noch beim Einsteigen gedacht, ich muss euch überzeugen, dass wir mal in wärmere Gefilde zusammen müssen.
Bin ich dabei.
Ich bin auch dabei.
Safe.
Machen wir.
Solid.
Schildkröten erforschen, also im Wasser, oder Menschen für Schildkröten begeistern?
Also wenn ich wirklich nicht wüsste, wie wichtig es ist, Menschen zu begeistern, immer mehrere Schildkröten erforschen. Macht mir Spaß.
Und wenn du dich jetzt entscheiden musst, du darfst nur noch eins machen.
Mehrere Schildkröten erforschen.
Okay.
Ruhrpott-Leben oder Pura Vida?
Pura Vida.
Langfristige Projekte oder auch mal hin zu neuen Ufern?
Definitiv auch mal hin zu neuen Ufern. Also Langzeitprojekte sind super wichtig, einfach weil man nur darin wirklich wiedergespiegelt sieht, was sich verändert auch letztendlich. Aber wenn man selber wirklich 15, 20 Jahre immer das Gleiche macht, wird es halt irgendwann langweilig. Und ich denke, man muss sich auch immer noch mal neu orientieren und nicht so sich so festfahren. Ne? Also ich glaube, es ist schon immer gut. Also ich habe das Glück, ich kann beides machen. Ich habe halt Projekte, die lange Zeit schon laufen und habe dann aber immer wieder so kleinere Projekte nebenher, die halt wirklich ganz punktuell irgendwas Spezifisches erforschen oder zum Beispiel einfach auch mal in ein anderes Land zu gehen. Also nicht nur in Costa Rica zu bleiben, nach Suriname zu gehen oder jetzt hier nach Teneriffa. Ist auch immer wieder spannend.
Wenn du da bist, Netflix via Starlink oder offline mit Buch?
Offline mit Buch. Ja, ich bin eine Leseratte, schon immer gewesen.
Fisch oder vegan?
Vegan. Also, was jetzt für immer oder einfach nur so generell?
Für immer.
Für immer vegan dann, ja.
Sehr cool, sehr cool. Ja, lass uns mal über Schildkröten sprechen. Und du hast hier im Rahmen von dieser Expedition auch schon ein Seminar gegeben, wo alle, die dabei waren, schon unfassbar viel lernen konnten. Und für alle, die Schildkröten total faszinierend finden, aber nicht ganz so firm mit einem sind, wollen wir jetzt nochmal so die wichtigsten Infos besprechen. Und vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Überblick geben über die sieben unterschiedlichen Meeresschildkrötenarten. Was sind das für welche? Wie unterscheiden die sich? Was sind die Besonderheiten?
Ja, also generell, wie gesagt, heutzutage gibt es nur noch 7 Arten. Meeresschildkröten gehören zu der großen Gruppe der Schildkröten, von denen es über 350 verschiedene Arten gibt. Aber die im Meer leben, das sind eben unsere Meeresschildkröten. Wir haben 2 Arten, die wir als endemisch bezeichnen. Das heißt, wir finden sie wirklich nur in sehr begrenzten Gebieten. Das ist zum einen die atlantische Bastardschildkröte, die vor allem im Golf von Mexiko vorkommt, und die Wallriffschildkröte, das ist die australische Schildkröte letztendlich, weil sie nur oder im Norden von Australien nistet und in dem Gewässer auch unterwegs ist. Dann haben wir die unechte Karettschildkröte, die wir vor allem im Mittelmeerraum auch finden, auch hier auf den Kanaren oder um die Kanaren herum. Wir haben die echte Karettschildkröte, einer der bedrohtesten Arten, aufgrund des Schildpads, das aus ihrem Panzer gewonnen wurde für Jahrhunderte. Dann haben wir die grüne Schildkröte. Früher hieß sie mal Suppenschildkröte, weil sie bei uns im Suppentopf gelandet ist. Und grüne Schildkröte, es kommt eigentlich aus dem Englischen, heißt sie, weil das fettgrün ist, weil sie eigentlich die Vegetarierin unter den Schildkröten ist.
Also das, dann, wenn man sie aufschneiden würde, dann wäre ihr fettgrün.
Ist das fettgrün, genau. Ah. Ja, das kommt von dem Pflanzenfarbstoff letztendlich, dass sie halt frisst, das Seegras. Genau.
Okay.
Und dann fehlt noch die Olive-Bastard-Schildkröte. Das ist die Schwesternart von der atlantischen. Das ist die häufigste Schildkrötenart. Zusammen mit der Atlantischen Bastardschildkröte machen die diese tollen, wahnsinnig beeindruckenden Massennistungen, wo wir wirklich hunderte von tausenden Schildkröten zur gleichen Zeit haben, die dann zum Nisten kommen.
Also hunderte von tausenden, das klingt ja fast so, als wären es hunderte bis tausende. Nein, du hast erzählt, es sind wirklich bis zu 500.000
genau.
Schildkröten, die gleichzeitig an einen einzelnen Strand gehen.
Genau, also es findet schon über ein paar Tage statt. Also das heißt, es sind irgendwie normalerweise zwischen 3 und 10 Tagen, aber genau in der Zeit kommen dann wirklich bis zu 500.000 an den Strand. Und dann fehlt natürlich noch meine absolute Lieblingsschildkröte, die Lederschildkröte. Das ist die größte aller Meeresschildkrötenarten, wiegt 300 bis 600 Kilogramm, hat keinen harten Panzer und ernährt sich hauptsächlich von Quallen.
Das ist wie ein Dinosaurier.
Naja, nicht offiziell, aber ja. Ja. Die sind schon sehr lange auf unserem Planeten.
Ich habe in Mosambik eine mal sehen dürfen und war mit der 3-4 Minuten im Freiwasser und die ist so um uns herum geschwommen. Und das war wie so ein kleiner VW-Käfer. Also 600 Kilo hast du
300
gesagt, ne?
bis 600 Kilo.
300 ja. bis 600. Die war vielleicht bei so 450 oder sowas. Das ist riesig. Also einer meiner absoluten Favorites, mal im Wasser zu sein. Kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man die kleinen Dinger von heute hier gesehen hat.
Und Dinosaurier ist ein gutes Stichwort. Was ähnlich faszinierend wie bei den Haien ist, ist, wie lange es diese Spezies der Meeresschildkröten schon gibt. Und zwar seit wie viel Millionen Jahren? 100 Millionen?
Man geht davon aus, Lederschildkröten sind die älteste Art. Zwischen 90 und 110 Millionen Jahren.
Also wirklich genau in der Form, wie sie heute rumschwimmen, genau. Gab es sie damals schon. Die haben sich nicht mehr weiter verändert.
Nein. Laut fossilen Funden. Und die anderen Arten sind etwas jünger, nur 30 bis 60 Millionen Jahre alt. Aber die Lederschildkröten haben damit ja letztendlich auch das Aussterben der Dinosaurier überlebt, was vor 66 Millionen Jahren passiert ist.
Crazy. Das heißt, wenn die vor 100 Millionen Jahren an den Strand gekrabbelt sind, um ihre Eier zu legen, mussten sie aufpassen, dass sie nicht von einem Dino gefressen werden.
Zum Beispiel. Ja, könnte man
das
sagen.
Das muss man sich mal überlegen. Jetzt haben wir gelernt, wie lange es diese Tiere schon gibt. Wie alt werden die denn? Man sagt ja, Schildkröten werden immer so super alt.
Jein, also alt für Tiere, finde ich, werden sie schon. Also wir wissen halt nicht genau, wie alt oder das Maximalalter, das, was Meeresschildkröten erreichen können. Wir wissen halt, wann sie die Geschlechtsreife erlangen. Das hängt von der Art ab, aber liegt zwischen 15 und 45 Jahren. Also das erste Mal, dass sie dann wirklich sich fortpflanzen. Und dann wissen wir durch unsere Flipper-Tags, also wir identifizieren Meeresschildkröten als Individuen damit, dass wir letztendlich den Metallmarken an die Flipper setzen oder in der Zwischenzeit auch ein bisschen eleganter kleine Chips, die man auslesen kann. Und wir sehen eben, dass die Weibchen 30 bis 40 Jahre zum Nisten eben kommen. Und wenn wir das dann halt zusammenrechnen, gehen wir eben von einer Lebensspanne von mindestens 40 bis 70, 80 Jahren aus. Wir wissen aber zum Beispiel nicht, ob Meeresschildkröten sowas wie Menopause haben. Also dass dann irgendwann die Weibchen sich nicht mehr fortpflanzen, aber letztendlich weiterleben. Weil wir sehen sie ja dann nicht mehr auf dem Niststrand.
Aber das geschlechtsreife Alter, also wenn das bei 45 Jahren liegt, da müssen ja Meeresschildkröten sehr weit oben ranken, wenn es um das älteste Geschlechtsalter geht, oder? In Tieren allgemein, oder? 45 Jahre?
Ja, ich weiß nicht. Ich müsste jetzt nachdenken, ob ich eins kenne, was noch älter wird, aber wahrscheinlich.
Können wir nachher in die Kommentare schreiben.
Wollte gerade sagen.
Ja, total spannend. Und gibt es so ein Tier, wo man sagt, das ist die älteste Schildkröte, die man je gefunden hat?
Ja, also es gibt, wie gesagt, ein Weibchen. Ich meine, das wurde jetzt 40 Jahre lang, also mit den Flipper-Tags, immer wieder gefunden. Ich meine, die wurde irgendwann Anfang der 80er getaggt in Australien und die ist jetzt gerade wieder zum Nesten gekommen.
Das heißt, also was sagt das über das Alter aus?
Na gut, ich meine, es ist sogar eine grüne Schildkröte. Und das heißt, also wenn eine grüne Schildkröte, das sind die wirklich, die bis zu 45 Jahre brauchen, um geschlechtsreif zu werden. Das heißt, diese Schildkröte könnte locker 85 Jahre alt sein.
Weil sie erst getaggt wird, wenn sie ihre Eier ablegt.
Genau, richtig.
Ah, okay.
Ja, also früher vor allem. Also heutzutage sind wir ein bisschen besser darin, auch Jungstadien, also das, was wir zum Beispiel heute mehr gefunden haben, zu taggen.
Wie alt glaubst du, Wani?
Also vom Alter, das ist schwierig. Wir reden nie vom Alter, weil wir es eben nicht genau wissen. Wir wissen zum Beispiel auch nicht, wann, also welches Alter mit welcher Größe korrespondiert. Das heißt, wir reden immer von Größenklassen. Also wir haben letztendlich die Schlüpflinge, dann haben wir die Postschlüpflinge, die jungen Juvenilen, älteren Juvenilen, Subadulten und dann Adulten.
Und die waren jetzt?
Die werden wahrscheinlich ältere Juvenile, vielleicht die etwas größere, die wir gesehen haben vorgestern, das könnte so eine Subadulte schon gewesen sein.
Okay, aber die könnten rein theoretisch noch 20, 25 Jahre Überlebenszeit vor sich haben, bevor die das erste Mal die Chance haben, Jungtiere in die Welt zu setzen.
Ganz genau.
Das ist crazy.
Ohne lange Reise, weil die werden sehr wahrscheinlich nicht irgendwo hier in Teneriffa ihre Eier legen.
Ja. Lukas, wie alt wird ein Blauhai etwa?
Boah.
Weiß man das?
Da erwischte mich. Ja, bei Fischen ist das ein bisschen anders. Also bei Fischen im Allgemeinen kann man aus den Fang-Records relativ gut, gibt es eigentlich für fast jede Art, also von Haien über Frischwasserfische, so eine Wachstumskurve. Und wenn wir dann so ein Hai am Boot haben, kann man relativ schnell, ja, plus minus Zentimeter sagen, der Hai war vermutlich so und so viele Jahre alt. Und bei Blauhaien würde ich jetzt sagen, genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, aber so in den 30er Jahren, also die werden vielleicht so 27 bis 35 Jahre alt.
Und warum weiß man das bei Haien und nicht bei Schildkröten? Warum ist das so schwer, das da Gewissheit zu bekommen? Das verstehe ich nicht so richtig.
Naja, also ich habe das Gefühl, bei Haien ist das auch nicht so ganz klar. Weil ich würde sogar sagen, anzweifeln, dass es gleich ist für jedes Gebiet. Weil wir sehen bei unseren Schildkröten,
ja, das stimmt,
das Nahrungsvorkommen ganz klar sich auf die Wachstumsrate auswirkt. Also da haben wir wirklich Gebiete, wo die teilweise innerhalb von einem Jahr, 10, 15 Zentimeter wachsen und in anderen Gebieten kaum Zentimeter. Also das heißt,
die können in einem Jahr 15 Zentimeter wachsen, ja, also so 10% ihre Gesamtgröße erreichen, obwohl die 80 Jahre alt werden.
Ja. Also Lederschildkröten zum Beispiel, die größten angeblich, also da gibt's verschiedene Formen, wie man mal versucht hat, dem Geschlecht oder dem Geschlechtsalter irgendwie näher zu kommen, die Schätzungen liegen zwischen 15 und 25 Jahren. Also das heißt, es gibt wirklich von der Wachstumsrate von den Jungtieren in Gefangenschaft geht man von einer Erreichung der Geschlechtsreife mit 15 aus, weil die so schnell wachsen. Auch ganz spannend, die Babyschildkröten, also wirklich, wenn wir die jetzt auf ins Wasser entlassen, wenn sie gerade geschlüpft sind, innerhalb von einem Monat sind die halt schon um einiges größer. Und sie wachsen auch gar nicht erst in die Länge, sondern erst in die Breite, weil sie damit letztendlich verhindern, dass ein Fisch sie so einfach verschlucken kann. Das nennen wir Size Refuge. Genau, also das ist letztendlich, wird erstmal in die Breite gewachsen und dann in die Länge. Einfach um sicher zu sein vor den meisten Fressfeinden.
Damit man nicht mehr einen Haps ist.
Genau, ja. Das macht wirklich Sinn.
Ja.
Und ist es bei Haien so, dass sie ihr Leben lang wachsen? Oder
ja, die wachsen ihr Leben lang. Am Anfang wachsen die schneller, eher in die Länge, okay, und dann später hauptsächlich in die Breite und vom Gewicht her. Also wenn man jetzt zum Beispiel den ikonischen weißen Hai nimmt, der wächst am Anfang ganz, ganz schnell in die Länge. Also in den ersten paar Jahren auf 2, dann bis 3,5 Meter. Und ab 3,5 Meter nehmen die halt exponentiell dann im Gewicht zu. Und die letzten paar Zentimeter, also pro halben Meter, legen die dann 100, 200 Kilo zu. Und der Sprung von einem 5 Meter weißen Hai zu einem 6 Meter weißen Hai, das ist dann der Unterschied von einer metrischen Tonne. Und bei Haien kann man das in den Vertebra sehen. Die legen dann pro Saison so wie so Jahresringe zu. Und bei weißen Haien konnte man eine ganz coole Studie...
Vertebra, das sind Wirbel? Oder?
Genau, ja. Und da kann man dann diese Ringe sehen. Das war am Anfang super schwierig zu sehen, weil die nah aneinander verwachsen sind. Je älter der Hai ist, also ein weißer Hai ab 30, 40 Jahren, sind die ganz nah beieinander. Und da hat man dann eine Methode gemacht, jetzt muss ich kurz ausnörden, da haben wir die Tage schon mal drüber gesprochen. Die haben sich weiße Haie angeguckt, die in den 20er, 30er Jahren, 80er Jahren, im 19. Jahrhundert und dann am Anfang des 20. Jahrhunderts im Museum waren, wo die Vertebra noch eingelegt waren. Und dann konnte man erkennen, ab welchen Jahresringen die radioaktiven Isotope der ersten Atombomben gefallen sind. Und das konnte man als eine Standardisierung nehmen, um das erste Maximalalter oder Mindestmaximalalter von weißen Haien zu bestimmen, um dann zu sagen, weiße Haie, da gibt es ein Männchen, da konnte man sagen, der ist mindestens 71 Jahre alt gewesen. Aber das stimmt, also je nach Region kann das unterschiedlich sein und Das ist auch so ein Problem heutzutage, weil wenn ich jetzt im Nordatlantik mir Blauhaie angucke und im Südatlantik, und wir haben ganz viel Wissen aus dem Nordatlantik und nichts aus dem Südatlantik, dann kann das sehr tückisch sein zu sagen, ich nehme diese Schablone F und lege die auf eine Population, die irgendwie in der Fischerei gemanagt wird, auf den Südatlantik. Ja.
Vor allem sagt das ja auch noch nichts darüber aus, ob das das Maximalalter ist. Wie alt können Meeresschildkröten werden oder wie alt können Haie werden? Wir wissen ja nur, dass... Ja. Wann dieses Tier gestorben ist letztendlich.
Gibt es bei Tieren, bei Meerestieren sowas wie so ein Elefantenfriedhof, sag ich mal, wo so die Schildkröten zum Sterben hinschwimmen oder die Haie oder
jetzt wird's makaber.
Nee, also frage ich mich. Oder also passiert das gar nicht, weil die so lange leben, bis sie...
Das ist eine interessante Frage,
ja. Ich meine, Elefanten haben ja richtig Kultur in ihrer Gesellschaft, muss man ja ganz klar sagen. Meeresschildkröten, wie gesagt, sind keine sozialen Tiere. Deswegen gehe ich davon nicht aus. Aber ich habe davon gehört, dass es Höhlen gibt, in denen sich immer Schildkröten verirren und dass man da ganz viele Meeresschildkröten-Skelette wirklich findet, weil die nicht mal rauskommen. Aber das ist jetzt nicht wirklich, dass sie sich das aussuchen, glaube ich.
Okay, traurig.
Er hat gefragt.
Wait a set the mood, Chris.
Dann lasst uns doch mal darüber sprechen, wo sie überhaupt hinschwimmen. Denn wir wissen ja, dass manche davon richtig, richtig weit reisen.
Die meisten, ja.
Warum machen sie das?
Ja, erstmal geht es darum, um Nahrung, also erstmal um sich in Sicherheit zu bringen. Also die Babys fangen ja letztendlich damit an, ihr Leben an, wenn sie im Wasser sind, schwimmen sie erstmal in die offenen Strömungen.
Okay, warte, lass uns so anfangen, weil die Babys fangen ja nicht im Wasser an, sondern sie fangen am Strand an.
Okay.
Du darfst jetzt noch mal ganz kurz erzählen, wie es losgeht.
Wie es losgeht, okay. Also Mama Schildkröte kommt an den Strand, nachdem Papa Schildkröte schon ganz lange weg ist.
Und warte mal. Da habe ich auch was gelernt, was ich faszinierend fand. Die Mama-Schildkröte hat das Sperma von Papa-Schildkröte bis zu ein Jahr lang.
Einige Jahre. Also es gibt
Einige Jahre?
Ja, es gibt, also das ist ja nicht normal. Aber es gibt aus der Gefangenschaft eben Erzählungen, wo Meeresschildkrötenweibchen überhaupt keinen Kontakt mehr mit Männchen hatten, aber immer noch befruchtete Eier gelegt haben. Auch Jahre, nachdem sie den letzten Kontakt hatten. Deswegen...
Okay, Schildkrötenpapa ist sehr weit weg möglicherweise. Genau.
Also normalerweise ist es schon so, Weibchen kommen alle 2 bis 3 Jahre zur Eiablage. Die Männchen kommen jedes Jahr eigentlich, um sich ein Weibchen zu suchen. Und dann wird sich am Anfang der Saison verpaart. Die Weibchen speichern das Sperma, die Männchen machen sich vom Acker wieder. Und dann fängt der Zyklus für die Weibchen an. Also das heißt, es kommt ein bisschen auf die Art wieder an. Aber zwischen 10 und 14, alle 14 und 14 Tage, kommt das Weibchen an Land, baut mit ihren Hinterflossen eine Eikammer, legt da ihre Eier rein, verbuddelt die Eier wieder, tarnt das alles so ein bisschen, macht sich dann auch vom Acker. Also es gibt keine Elternpflege, wie es zum Beispiel bei Krokodilen oder so gibt. Und dann nach knapp 50 bis 60 Tagen schlüpfen dann die kleinen Babys unten im Nest, schließen sich eigentlich als Gruppe zusammen, kommen an die Oberfläche und laufen dann ganz schnell zum Wasser. Und ganz wichtig ist eben genau dieses Zeitfenster, wo sie eben aus dem Nest kommen und dann selber selbstständig zum Wasser laufen, weil Meeresschildkröten kommen zurück in die Region zumindest oder sogar an den Strand selber, an dem sie selbst geboren sind. Und wir vermuten, dass genau diese Zeit ganz wichtig ist, um sich den Strand einzuprägen. Ganz lange wussten wir nicht genau, wie Meeresschildkröten navigieren. In der Zwischenzeit wissen wir, dass das das Erdmagnetfeld ist, genau wie bei Zugvögeln, dass sich da gemerkt werden kann, dass nicht nur wie ein Kompass benutzt wird, sondern wirklich wie ein GPS-Punkt. Und gerade vor ein paar Wochen erst kam eine neue Studie raus, wo es wirklich so ist, dass die Meeresschildkröten wie eine Art Karte im Kopf haben. Denn sie können sich auch merken, wo es zum Beispiel was zu essen gab, also an bestimmten Punkten. Genau, also deswegen, wenn man irgendwann mal kleine Babyschildkröten sieht, bitte nicht ans Wasser tragen, gibt ihnen den Platz, um wirklich selber zu laufen, ganz wichtig. Und dann schwimmen sie eben in die offenen Strömungen hinaus. Das Spannende ist, Babyschildkröten müssen nicht fressen in den ersten Tagen, Wochen, weil sie den übrig gebliebenen Dotter reabsorbiert haben. Und das ist eigentlich, das ernährt sie. Hat natürlich auch damit zu tun, dass sie dann keine Zeit verschwenden, um nach Nahrung zu suchen. Die können also wirklich komplett raus ins offene Meer schwimmen. Und warum sie das machen, ich glaube, die meisten Leute stellen sich immer vor, dass das offene Meer voll ist mit irgendwelchen Tieren, aber das eigentliche Leben im Meer findet wirklich in der Nähe der Küste statt. Da, wo wir die Korallenriffe haben, die Seegraswiesen. Und das heißt, es gibt natürlich auch nicht so viele natürliche Feinde da. Also es ist relativ eine Wüste, würde ich sagen. Wir haben ganz viel Flotsam, also ganz viel Driftwood, ganz viel Sargassumgras. Und in diesem Sargassumgras verstecken sich die kleinen Babys und treiben immer mal, also immer wieder mit in diesen Strömungen. Können natürlich auch fressen, weil nicht nur sie sich da verstecken, sondern auch andere Kleintiere. Und dann wachsen sie relativ schnell, wie gesagt, an. Und wenn sie ungefähr eine Tellergröße haben, geht es zurück an die Küste. Und das kann schon relativ weit sein, wo sie sich bessere Nahrungsgebiete suchen, wo sie dann relativ schnell wachsen können. Und dort haben wir halt auch festgestellt, dass die Kleinen nicht unbedingt immer im gleichen Gebiet bleiben. Es kann schon sein, dass sie 1-2 Jahre irgendwie am selben oder am ähnlichen Ort bleiben und dann aber weiter wandern. Wahrscheinlich immer so ein bisschen, um noch ein besseres Nahrungsgebiet zu finden. Und dann, wenn sie dann geschlechtsreif sind, geht es eben dann meistens ein paar hundert Kilometer mindestens, im Fall der Lederschildkröte wirklich ein paar tausend Kilometer, an den Strand zurück, an dem sie letztendlich selber angefangen haben. Treffen sich dort mit den Männchen. Und dann beginnt der ganze Zyklus von neuem.
Auf diesem Weg
sind
die Schildkröten ja vielen natürlichen Gefahren ausgesetzt. Gib uns doch vielleicht mal so einen Einblick, wie viele von diesen Babys, die wir ja alle so direkt ins Herz schließen, am Ende tatsächlich diesen Zyklus durchleben. Wir werden auf jeden Fall gleich nochmal oder zum Ende hin über die großen Bedrohungen der Meeresschildkröten sprechen. Aber durch die Prädation, durch die Jagd von anderen Tieren, die halt Jagd machen auf diese Schildkröten, wie viele von denen schaffen wirklich diesen Lebenszyklus am Ende?
Ja, also statistisch gesehen, es ist eine von 1000, die das Erwachsenenalter erreicht. Dazu muss man aber auch sagen, Meeresschildkröten haben eben diese Strategie, dass es da um Quantität und nicht Qualität geht, also um die Anzahl. Wir als Menschen haben natürlich ein Kind normalerweise, das wir versuchen, 18 Jahre zu verhätscheln.
Heutzutage 32.
Oder so. Und Meeresschildkröten haben wirklich...
Zweitstudium. Und
wenn man sich's leisten kann. Genau, aber Meeresschildkröten haben das halt eben nicht. Ne? Also das Weibchen legt ein paar hundert Eier pro Saison und geht eigentlich, also die Strategie geht davon aus, dass es nicht alle überleben. Und wenn man sich mal überlegt, so eine Lederschildkröte, wenn sie groß ist, 300 bis 600 Kilogramm wiegt sie, Panzerlänge im Durchschnitt 1,55 Meter. Aber auch dieses Riesentier fängt mit ungefähr 42 Gramm an und wenn überhaupt 10 Zentimeter Panzerlänge. Ja, also das ist natürlich ein Riesenzuwachs und diese kleinen Babys sind absolut auf dem Speiseplan von Fischen, von Vögeln. Die Fischer benutzen sie unglaublich gerne als Köder, weil die Fische, die sagen immer, es ist wie Crack für die Fische. Dementsprechend, genau, überleben die meistens eigentlich schon die ersten Tage wahrscheinlich gar nicht.
Das sind die übrig bleiben und auch die, die es nicht geschafft haben, sind auf jeden Fall sehr, sehr taffe Tiere. Man merkt direkt, dass du hier direkt so eine Passion hast, dieses Wissen auch an alle weiterzugeben. Häufig ist es ja so, dass wenn man Tiere erforscht, und das machst du ja als Forscherin, das ist auch ein sehr langer Weg, das zu einer Karriere zu machen. Was waren die Eigenschaften an den Schildkröten, die dich dahin gezogen haben? Also gibt es Eigenschaften an diesen Tieren, mit denen du dich selber identifizierst, die so ein ganz besonderes Charisma für dich haben?
Also ich glaube, ich wäre gerne mehr wie eine Meeresschildkröte.
Inwiefern?
Weil ich glaube, Meeresschildkröten sind eigentlich immer, also meistens relativ tiefenentspannt, haben wir heute gesehen, selbst unsere beiden Kleinen. Aber also was ich, glaube ich, gemein habe, Meeresschildkröten, ist Resilienz. Also ich glaube, Meeresschildkröten, das weiß ich, das muss ich nicht glauben, die sind unglaublich resilient und ich meine auch, dass ich das bin. Und als ich das allererste Mal wirklich eine Lederschildkröte habe nisten sehen und einfach gesehen habe, wie krass das biologische Programm ist, also dieses Riesentier, 300 bis 600 Kilogramm, das definitiv sein Gewicht gemerkt hat, als es dann auf einmal auf dem Strand war, dass dieses biologische Programm immer wieder und immer wieder abspult, egal ob es irgendwie alle Flossen noch hat oder nicht. Und dann auch daran zu denken, dass wir Menschen letztendlich dafür verantwortlich sind, dass es diese wundervollen Tiere vielleicht bald nicht mehr geben wird, hat mich mit, glaube ich, auch ganz viel Schuldgefühlen irgendwie da stehen lassen. Und ich weiß, damals habe ich wirklich an diesem Strand gestanden und gedacht, das kann nicht angehen, dass das in meiner Lebzeit noch passiert und dass ich da irgendwas gegen tun muss. Und in der Zwischenzeit, und natürlich je mehr man darüber lernt, desto faszinierender findet man diese Tiere, gerade Lederschildkröten, die so viele Superlative haben. Reptilien, eigentlich ektotherme Tiere. Dafür leben sie aber in unglaublich kalten Gewässern. Da könnte ich jetzt noch ganz lange drüber referieren, aber das ist so das, was mich fasziniert einfach. Das ist, ja.
Was total spannend ist, ist, dass du selber so schon so ein bisschen gesagt hast, ich wäre gern so ein bisschen wie eine Meeresschildkröte. Ich bin auch so ein bisschen wie eine Meeresschildkröte. Tatsächlich haben Lukas und ich die These, dass das Forscher und Forscherinnen möglicherweise auch eine gewisse Ähnlichkeit zu ihren Forschungsobjekten aufnehmen, so wie man vielleicht bei
Herrchen Hunden, und Frauchen von Hunden, Hunden und
wo man das auch beobachtet. Ja. Und ich bezeichne Lukas auch immer so ein bisschen als einen Hai.
Oh Gott, ein Engelshai hoffentlich.
Sagen wir ein Engelshai. Und Lukas hat da tatsächlich auch gesagt, dass er auch eine Schildkröte in dir sieht.
Echt?
Das ist jetzt überhaupt gar kein Kompliment, so wie du es formuliert hast.
Ja, ich wollte jetzt, ich wollte das so anleihen.
Danke.
Ja, super. Vielleicht hättest du es besser selber machen sollen, ja. Rechtfertige dich doch.
Ich glaube, Lukas tritt immer gerne ins Fettnäpfchen, so wie er gestern mir auch gesagt hat, dass mein Körper in keinem normalen Anzug passt. In dem Fall habe ich ihn da jetzt
Nee, ich komme da wieder raus. Challenge accepted.
Das habe ich mir gedacht.
Ich glaube tatsächlich, dass immer wenn man Meerestiere studiert und man denen folgen muss und in deren Habitat reingeht, man ja auch viel Zeit in dem Element verbringt, was die prägt. Und um dann erfolgreich zu sein, die zu studieren, muss man ja auch irgendwann lernen, wie man mit denen, wie man denkt wie die, wie man, wo findet man die. Und dann irgendwann, glaube ich, eignet man sich vielleicht auch ein paar Sachen an. Und als Beispiel, du kommst aus dem Ruhrgebiet, studierst in Costa Rica am Ende der Welt diese Schildkröten. Es geht für dich viel hin und her. Dein Lebensrhythmus evolviert nicht mehr um den Kalender, sondern um den Reproduktionszyklus von den Schildkröten. Und du musst auch irgendwo resilient sein, du musst im Wasser sein. Und gibt's so Sachen, wo du sagen kannst, du hast vielleicht dir durch diese Arbeit Eigenschaften von denen angenommen oder Sachen, die du gelernt hast für dein Leben oder wo die dich verändert haben?
Also ich bin definitiv ein Ektotherm geworden.
Safe, ja.
Ektotherm heißt kaltblütig, also das, was man als kaltblütig bezeichnet, nur für die Leute, die man hier...
Also du brauchst viel Hitze, damit du funktionierst.
Genau, richtig. Das ist, also ich kann meine eigene Körpertemperatur nicht mehr regulieren. Ich glaube, das habe ich mir auf alle Fälle angewöhnt. Ansonsten, ich glaube, ich bin auch nicht sonderlich sozial privat wahrscheinlich. Ich bin eher so ein Einzelgänger. Das ist bestimmt auch von meinen Schildkröten. Ich wollte aber irgendwann eigentlich mal Buckelwale studieren.
Buckelwale?
Ja, das ist eigentlich, warum ich Biologin geworden bin.
Und wieso ist das nichts geworden mit den Buckelwalen?
Weil irgendwie Schildkröten das mich weggeklaut haben. Ich habe dann sogar irgendwann mal mit Buckelwalen gearbeitet und ich fand die Arbeit selber, und jetzt bitte alle Buckelwalforscher, bitte mal kurz zu, nicht zuhören.
So viele gibt es in Deutschland, glaube ich,
gar nicht. Ich fand es ein bisschen langweilig. Man hockt halt die ganze Zeit auf dem Boot und fotografiert irgendwelche Schwanzflossen und hängt irgendwelche Hydrofone ins Wasser und dann sitzt man am Computer und guckt sich ganz viele Wasserfotos an mit vielleicht irgendwann einer Schwanzflosse und analysiert diese Gesänge. Das finde ich immer noch spannend. Aber man ist halt nicht so hands-on wie mit Meeresschildkröten. Also Meeresschildkröten, da ist man am Strand unterwegs, da ist man im Wasser unterwegs. Vor allem kenne ich wenig große Tiere, die einem wirklich erlauben, so nah an sie heranzukommen, ohne dass man sie irgendwie unbedingt fangen muss oder unter Narkose setzen muss oder so. Also ich meine, die Löwenforscher oder so, die würden es wahrscheinlich nicht erzählen können, wenn sie so nah dran kommen würden. Und wir dürfen halt für gewisse Zeiten eben sehr nah an unsere Tiere ran.
Und das machst du konkret in Costa Rica,
genau,
wo du ein langjähriges Forschungsprojekt auch schon hast. Vielleicht kannst du uns einmal darlegen, was die konkreten Arbeiten sind, die ihr da vor Ort macht, wenn du sagst, dass ihr hands-on arbeitet.
Ja, also ich habe ganz lange Jahre für andere Organisationen gearbeitet, aber 2014 habe ich meine eigene Organisation gegründet, die Costa Rican Alliance for Sea Turtle Conservation and Science, die erst einmal ein Frauenprojekt ist. Also es ist eine Kollegin von mir und ich, die das gegründet haben, weil wir beide einen Kaffee auf hatten, für irgendwelche Mailbosses zu arbeiten. Dann ging es mir vor allem, was mir unbedingt wichtig, ich finde, es gibt immer so einen Divide zwischen Wissenschaft und Naturschutz. Also entweder bist du das eine oder du bist das andere, aber irgendwie finden die beiden nicht zueinander. Und ich habe in beiden Welten, war ich schon mal unterwegs. Und mir ist es halt wichtig, dass Naturschutz einfach von guten Daten oder letztendlich geguided wird. Also es ist, wir haben eh nicht viel Geld und ich finde, da gibt es nichts zu verschwenden. Jeder Cent zählt und da kann man doch wirklich dann die Daten zu Hilfe nehmen und sagen, okay, das hat Sinn, wenn wir das so machen und das wird auch irgendwo, also es gibt, wir sagen mal auf Englisch, the biggest bang for your buck. Oder eben, naja, du streust es halt so überall hin. Und dementsprechend habe ich angefangen einfach nur mit Forschungsprojekten. Vor allem habe ich mir angeguckt, okay, welche Sachen wissen wir schon über Meeresschildkröten? Was wissen wir eben noch nicht? Und das ist ganz viel. Wir wissen nämlich sehr viel über nistende Weibchen, weil die unglaublich leicht zu studieren sind. Sie kommen an den Strand zu dir und die Babys natürlich. Aber was wir, wir fast gar nichts wissen, sind die Männchen und eigentlich alle Lebensstadien, bevor sie geschlechtsreif werden. Hat natürlich was damit zu tun, dass sie im Wasser leben. Und es ist manchmal auch nicht so ganz einfach, sie zu finden. Bei einigen Arten, wie der Lederschildkröte zum Beispiel, wissen wir gar nicht, wo sich die Stadien aufhalten, bevor sie Geschlechtsreife erlangen. Also man hat immer mal wieder ein paar Fischer, die da was rausziehen, aber wirklich so einen Hotspot kennen wir noch gar nicht. Und bei den Männchen ist es ähnlich. Die kommen ja nie mehr aus dem Wasser raus. Also da wissen wir auch sehr wenig
drüber. Also die Männchen schlüpfen, genau. Und dann verlassen sie das Meer nie wieder.
Genau. Also das heißt, du siehst sie immer mal wieder, wenn du sie eben bei der Paarung siehst, was ja auch oft vor den Niststränden passiert. Aber letztendlich wissen wir sehr, sehr wenig darüber. Und dementsprechend war es mir halt wichtig, also mal ganz langsam anzufangen, mehr Inwassergeschichten zu machen, zu gucken, wie man das systematisch machen kann. Natürlich jetzt, da ich in Costa Rica lebe und arbeite, wir haben 2 Küsten, die Karibik und den Pazifik. Und wir haben 5 von den 7 Arten, die dort eben vorkommen, nistend, aber eben auch die Jungstadien.
Die dann auch an den gleichen Gebieten teilweise dann zum Nisten an den Strand kommen.
Ja, also die meisten Niststrände haben mehr als eine Art generell. Und auch, gut, bei den der Nahrungsgebieten ist es unterschiedlich, weil natürlich die verschiedenen Arten sehr spezifische Voraussetzungen brauchen. Also die echte Karettschildkröte, die finden wir halt bei uns in den Riffen, die grüne bei uns in den Seegraswiesen, die Olive Ridley, die finden wir eher im offenen Wasser. Genau, aber die sind alle da. Und ich war noch vor kurzem...
Also ist Costa Rica einer der Hotspots für...
Für Meeresschildkröten auf alle Fälle. Nicht nur eigentlich alle zentralamerikanischen Länder, aber die politische Situation und natürlich auch das, was die Regierung von Costa Rica zumindest versucht, ist natürlich, dass viel Naturschutz betrieben wird und man da auch zu gewissem Grad auch unterstützt wird. Vielleicht nicht finanziell, aber auf alle Fälle, dass man Genehmigungen bekommt, um das zu machen, was man machen möchte. Trotzdem ist es so, da war ich vor kurzem noch bei einem Regierungstreffen mit dabei, wo wir gerade so ein bisschen ausgelotet haben, wo würde es Sinn machen, neue Schutzgebiete einzurichten oder welche, die schon existieren, zu erweitern. Und was ich ganz erschreckend fand, ist eben, dass wir natürlich wissen, welche Strände Niststrände sind, aber dass gerade in der Karibik und auch im Pazifik eigentlich es wie so ein weißer Fleck auf der Landkarte ist, weil wir wissen nicht, was unsere Meeresschildkröten da machen oder wo wir da Hotspots zum Beispiel haben.
Was macht ihr denn konkret als Forscher,
So, was ich zum Beispiel mache mit meinen Forschungsprojekten, ist genau diese Hotspots zum Beispiel auszuloten. Also ich setze Satellitentransmitter auf die Schildkröten und kann sie dann per Satellit verfolgen über Monate. Wenn ich Glück habe, vor kurzem hatte ich eine echte Karettschildkröte, die ich über 2 Jahre verfolgen konnte.
Das ist schon lang, ne?
Das ist schon sehr lange, ja. Obwohl es gibt auch noch Kollegen, die haben, glaube ich, 5, 6 Jahre geschafft. Ja. Aber ich kann dann diese Schildkröten verfolgen und sehr genau sehen, wo sie sehr viel Zeit verbringen. Also meistens hat man bei den nistenden Weibchen eben diese Migration zu den Nahrungsgebieten, aber dann weiß ich eben auch, wo das Nahrungsgebiet ist von unseren Populationen. Und bei unseren Jungstadien ist es ähnlich, dass ich halt sehe, okay, wo an der Küste von Costa Rica halten die sich hauptsächlich auf? Mhm. Und da haben wir jetzt vor kurzem festgestellt, dass ein nicht geschütztes Gebiet, nämlich eine Insel vor der Stadt Limon, sehr beliebt bei echten Karettschildkröten ist. Leider auch Hochburg von Harpunenfischerei, wo auch grüne Schildkröten rausgeholt werden. sehr wahrscheinlich halt eben auch unsere echte Karatschildkröten. Aber das ist eine Sache.
Wie bringt er die Sender an den Schildkröten?
Mit Epoxy. Cold-Setting Epoxy.
Das heißt, die Schildkröten, die sind am Strand und haben gerade genistet oder ihr fangt die dafür? Oder?
Genau, also bei den Schildkröten, die nisten, warten wir, bis sie genistet haben und danach wird der Transmitter draufgeklebt. Bei den Jungstadien müssen wir ins Wasser und je nachdem, wo wir da sind und welche Art, wird entweder mit Netzen gefangen oder bei den echten Karatschildkröten gehen wir nachts ins Riff und überraschen sie, während sie schlafen und holen sie dann raus. Und bei den Olive Ridleys, die sind in tieferem Gewässer, da schleichen wir uns so ein bisschen von hinten unten an und schnappen die uns, wenn sie meistens gerade mit der Paarung zum Beispiel fertig sind.
Da muss ich direkt mal fragen. Bis jetzt waren alle Begegnungen, die ich hatte mit Schildkröten, immer sehr, sehr friedlich. Aber ich habe richtig Respekt vorne vor dem Schnabel, ja. Sag mal Schnabel, ja. Und als ich diese Lederschildkröte vor mir hatte mit 300-400 Kilo und ich habe diesen großen Kopf gesehen, habe ich mir vorgestellt, wie die meine Hand oder meinen Arm irgendwie zu fassen bekommt. Und da habe ich tierischen Respekt vor, sogar noch mehr als vor dem Maul von einem Hai. Ist das gefährlich, was ihr da macht, oder kann das gefährlich sein?
Ich glaube, so wie so vieles natürlich, aber... Also Lederschildkröten, wahrscheinlich die ungefährlichsten. Habe ich noch nie gesehen, dass eine Lederschildkröte versucht hat, eben sogar zu beißen. Echte Karettschildkröten, Olive-Bastard-Schildkröten, unechte Karettschildkröten auf alle Fälle. Da gucken wir halt immer, dass wir uns fernhalten vom Kopf und auch von dem Schnabel.
Aber erst, wenn ihr anfangt, die einzufangen? Oder wäre das auch was, wo man im normalen Tauchgang beim Schnorcheln oder so...
Ja, also da sind wir wieder bei dem Thema, dem Tieren einfach Platz lassen. Und dann haben wir natürlich auch das Thema Tourismus. Es gibt leider gewisse Gebiete, wo Meeresschildkröten angefüttert werden, damit die Touristen sie sehen können. Aber diese Schildkröten gewöhnen sich eben daran, dass Menschen gleich Futter bedeutet und kommen dann wirklich aktiv auf die Menschen zu und suchen was. Und da gibt es auch schon Beißvorfälle. Was natürlich nicht gewollt ist von der Schildkröte, wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie aggressiv war, aber trotzdem natürlich zu Verletzungen führt. Und klar, wenn wir natürlich die Tiere fangen, ist es nicht unbedingt was die Tiere möchten. Und da gibt es auch auf alle Fälle auch Beißvorfälle.
Und hattest du schon mal einen Beißvorfall?
Ich wurde schon mal gebissen, ja. Mein Praktikant hatte die Schildkröte falsch herumgedreht. Wir haben die immer in so Autoreifen.
Falsch herumgedreht.
Ja, genau. Wir haben so einen ganz kleinen.
Ich hätte erst gedacht, man weiß, wo oben und unten ist.
Ja, warte. Also wir sind meistens auf so einem ganz kleinen Fischerboot und haben sowieso nicht so viel Platz. Das heißt, nehmen keine Leitern und so alles mit, weil wir meistens dann auch immer zwei Schildkröten im Boot haben. Und während wir die eine sofort bearbeiten, haben wir die andere eben umgedreht auf dem Rücken in einem Autoreifen drin. Und die bekommen beide ein feuchtes Handtuch über die Augen gelegt, damit sie halt nicht gestresst sind. Nur ich muss halt dann wieder aus dem Wasser raus, meistens eben vorne, genau da, wo diese zweite Schildkröte liegt. Und deswegen ist das Protokoll eigentlich so, dass der Kopf ins Boot reingedreht wird, weil ich kann ja nicht sehen, was da gerade passiert. Und der Praktikant hatte sie genau so rumgedreht, dass sie mich empfangen hat sozusagen, als ich gerade aus dem Wasser kam. Bevor ich überhaupt realisiert habe, dass das war, hatte sie mich schon am Bein gepackt. Gott sei Dank durch das Handtuch durch.
An der Wade oder?
Direkt am Schienbein.
Ja.
Und ich habe nur die Augen des Kapitäns gesehen, so, oh, scheiße, weil sie hat auch erstmal nicht losgelassen. Und ich dachte so, oh nee, das ist jetzt ja voll inconvenient. Und wenn ich jetzt ins Krankenhaus muss und Stitches und wir haben gerade erst angefangen und oh, das Boot ist so teuer.
Das denkst du in so einem Moment?
Ja. Also ich habe echt gedacht, so, naja, ich habe dafür jetzt ja schon die Kohle bezahlt und er wird mir die 100 Pro nicht zurückgeben.
Aber du hast schon noch ein Stammhirn, was dann Aua sagt oder irgendwie sowas? Ja,
Forscherin durch und durch.
Ja. I don't know. Also ich meine, ja.
Und die dann Spendengelder.
Nein!
Und dann war es aber so, Gott sei Dank hat sie so für eine Sekunde, ich glaube, sie wollte nochmal nachfassen, hat sie aber kurz locker gelassen und dann konnte ich es halt rausziehen. Es sah ein bisschen wild aus, aber ich hatte echt Glück gehabt. Also trotz diesen zwei Handtuchschichten, also mein ganzes Bein war eine riesen Quetschwunde und die Olive Ridleys haben halt diesen Spitze am Schnabel und da hat sie definitiv auch mich blutig gebissen, aber es ist nichts Bleibendes gewesen. Und ich war nur froh, dass ich es war und keiner meiner Praktikanten.
Ja. Ihr setzt euch da ja, am anderen Ende der Welt ein für diese Art durch die Forschung. Du hast eben das mit dem Satellitentracking beschrieben. Was ich total spannend fand, weil ich nicht so viel weiß über Meeresschildkröten, wie viele Geheimnisse es eigentlich noch gibt und wie wenig wir über diese Tiere eigentlich noch wissen. Vielleicht kannst du mit uns noch mal teilen, was gerade so 2, 3 große Forschungsfragen auch sind, wo du sagen würdest, die sind gerade wichtig und wie ihr die erforscht. Also was sind da so die aktuellen Fragen?
Also ich glaube, da muss man erstmal unterscheiden, was ist wichtig, weil wichtig heißt für mich naturschutzrelevant. Und
genau,
dann
genau, das
wichtig
wollen wir
die
wissen,
Geheimnisse,
genau.
Die halt vielleicht spannend sind zu wissen, aber eigentlich...
Nee, hinten rüber, wir wollen die
ganz
ja schützen.
Genau. Also das eine ist... zum Beispiel, also wirklich Alter bestimmen in Schildkröten, ohne dass wir eben denen die Flosse abhacken müssen, weil man kann das Alter bestimmen von der Schildkröte, aber es ist natürlich auch ein Status quo. Ne? Also wie alt ist sie jetzt, wo ich ihr gerade die Flosse abgeschnitten habe sozusagen, macht man auch nicht an einer lebenden Schildkröte.
Weil es so ist, dass man dann wie bei einem Baum die Ringe nachziehen kann,
ganz
in den
genau,
Oberarmknochen genau,
das
quasi.
Wird, ja. Das hätte ich noch erzählt, aber ja.
Ach so.
Danke.
Naja, ich dachte, wir sind schon zu Ende.
Ende korrekt, genau. Genau, also man zählt die Jahresringe. Man macht das halt an toten Schildkröten normalerweise, wo man halt eh schon Nekropsien und so macht. Da kann man eben diesen Knochen nehmen und dann durchschneiden. Und dann kann man relativ schön sehen, wo, ja, wie alt sie ist. Und das ist halt auch ganz spannend, wir haben jetzt ja gerade schon gehört, also die schwimmen erst in die ins offene Meer rein und gehen dann zurück an die Küste. Und wenn man das, also diese wie sagt man auf Deutsch?
Sag es mir auf Englisch, dann können wir
ja,
das
vielleicht.
Ich helfe dir jetzt nicht.
Dankeschön. Naja, wenn man sich das Skelett anguckt, kann man das mit stabilen Isotopen verbinden und dann sehen ziemlich gut am Stickstoffgehalt, wann letztendlich dieser Switch stattgefunden hat, also mit wie vielen Jahren sie letztendlich vom offenen Gewässer wieder an die Küste zurück migriert ist. Das ist halt ganz spannend. Das ist eine Richtung. Dann haben wir das andere Problem.
Weil die in den unterschiedlichen Gebieten andere Sachen fressen,
genau.
Und das dann im Gewebe auftaucht.
Genau, und wenn okay. Man sich dann noch Kohlenstoff anguckt, das hat was mit dem Photosyntheseweg zu tun, dass zum Beispiel, also näher an der Küste hat man halt den Einfluss von den ganzen Pflanzen, den terrestrischen Pflanzen, aber auch dem Seegras. Im offenen Meer sind es halt die Algen und die haben alle unterschiedliche Photosynthesewege, C3, C4, Kamm und so weiter. Das ist dann nur interessant für die Biologen wirklich.
Ich glaube auch.
Ja. Aber das kann man eben alles da ablesen. Das ist halt eine Sache, die da gerade ganz spannend ist. Das andere ist, Meeresschildkröten, das biologische Geschlecht bei Meeresschildkröten entscheidet sich durch die Temperatur bei der Inkubation, also bei dem Ausbrütevorgang der Eier. Und wir wissen, dass wir letztendlich mehr Weibchen, weitaus mehr Weibchen produzieren als Männchen, das schon seit geraumer Zeit. Es ist aber unglaublich schwierig, Meeresschildkröten ein Geschlecht zuzuweisen, wenn man sie nicht aufschneidet und reinguckt, wenn sie noch nicht geschlechtsreif sind. Also erst wenn sie geschlechtsreif sind, gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Das ist ein ganz langer Schwanz bei den Männchen, kurzer Schwanz bei den Weibchen. Aber bevor sie diese Geschlechtsreife erlangen, also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel heute unsere 2 Schildkröten mir angucke, weiß ich nicht, ob es ein Männchen ist oder ein Weibchen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen muss, okay, also wir produzieren viel mehr Weibchen, aber wie sieht das jetzt aus, wenn die Meeresschildkröten zum Beispiel subadult sind oder juvenile, haben wir immer noch dieses Unbalanced Sex Ratio okay. Oder haben wir dann schon wieder ein 50-50-prozentiges?
Was die unterschiedlichen Überlebensraten dann
ganz genau,
von den Geschlechtern.
Ganz genau, zum Beispiel,
okay.
wir wissen nicht, warum das so der Fall sein sollte, aber kann ja sein, dass...
Weil die Männchen zum Beispiel, weil die weg sind und vielleicht in ganz anderen Habitaten leben und anderen Bedrohungen ausgesetzt sind, könnten die eine höhere Überlebenschance
genau.
haben.
Genau, also okay. Eigentlich könnte es sogar schon als Baby so sein, weil... dass die Temperatur sich nicht nur auf das biologische Geschlecht auswirkt, sondern niedrige Temperaturen sind die eben mehr Männchen erzeugen. Und niedrige Temperaturen erzeugen aber auch größere Babys und schnellere Babys. Also das heißt, wir produzieren gerade nicht nur mehr Weibchen, sondern wir produzieren auch noch kleinere Babys und auch noch etwas langsamere Babys.
Du sagst mal, wir produzieren.
Also wir produzieren.
Also
der Strand produziert, also wir die Welt produzieren.
The Universe.
The Universe.
Okay, okay,
genau.
Also ja.
Also ich mache nichts, ich gucke mir das nur an.
Ich wollte nur klarstellen, dass Leute denken, ihr habt eine Schildkrötenfarm.
Zuchtstation, nee, haben wir nicht. Also wir das Universum, oder es werden mehr, schlüpfen mehr Weibchen als Männchen. Genau, und das heißt also, wir wissen jetzt ja schon, Größe ist wichtig bei Meeresschildkröten, weil je größer sie sind, je schneller sie sind, desto weniger werden sie gefressen. Das heißt, da kann es halt schon dazu kommen, dass eben die Männchen prozentual eher überleben als die Weibchen. So, jetzt ist die Frage, wie können wir aber das Geschlecht bestimmen bei eben diesen Stadien, wo wir uns da, ja, wo wir es halt nicht von außen sehen. Klar, wir können sie fangen, wir können eine Endoskopie machen. Also das heißt, wir würden kleine Schnitte in den Körper machen und da Kameras reinhalten und uns angucken, was sind die Gonaden, also die Geschlechts-, die reproduktiven Organe. Ist natürlich ein unglaublicher Aufwand, super invasiv, darf auch nicht jeder mehr machen. Früher war das noch so ein bisschen laissez-faire. Heutzutage ist das alles nur noch super reglementiert. Und da wird gerade ganz krass geforscht an Bluttests, ob man nicht irgendwie über Bluttests feststellen kann, ob das Männchen sind oder Weibchen. Bei uns Menschen super einfach. Wir haben Geschlechtschromosome, ne, XY, das kann man relativ schnell feststellen. Das haben die Meeresschildkröten eben nicht. Und da werden verschiedene Hormone sich angeguckt, was aber noch nicht so ganz schlüssig ist. Testosteron ist eins, Anti-Müllerian-Hormon, das ist ein anderes. Das ist auch gerade ganz heißer Forschungszweig.
Und dass diese beiden Felder sind deswegen so relevant, weil ich auf der einen Seite wissen möchte, die werden so und so viel alt, weil, also was hilft mir das im Naturschutz dann?
Ja, letztendlich geht es ja darum, was sind die Überlebenschancen oder die Überlebensrate überhaupt von meinen Schildkröten, ja? Also weil wir halt natürlich auch Probleme haben, wie zum Beispiel in Costa Rica oder überhaupt in Zentralamerika, dass über Jahrzehnte fast 100% unserer Eier geklaut wurden. Also wir haben sowas, was sich ein Generation Gap nennt. Das heißt, wir hatten über, 20 Jahre kaum Jungtiere, die produziert wurden, generell Männchen oder Weibchen. Und da kommt es natürlich drauf an, wenn unsere Arten relativ lange leben, heißt das natürlich, okay, die können das überbrücken, weil die machen ja immer weiter Babys. Aber wenn wir dann irgendwann merken, okay, es werden immer weniger, weil da keine neuen mehr dazukommen, dann ist das problematisch für uns, weil wir halt dann nicht mehr genügend Tiere haben, die letztendlich sich fortpflanzen können. Du guckst mich so ein bisschen mit einem Fragezeichen an. Soll ich noch mal ein bisschen besser erklären?
Nee, nein, ich verstehe das. Wenn ich da jetzt mal so versuche, eins und eins in meinem Kopf zusammenzuzählen. Also die Meeresschildkröten, die brauchen teilweise 15 bis 45 Jahre, um geschlechtsreif zu werden.
Genau.
Jetzt haben wir aber das Problem, dass durch verschiedene Bedrohungen, in dem Fall die Temperaturen werden heißer.
Ja.
Und jetzt habe ich einen gesamten Strand, an dem über mehrere Generationen durch höhere Temperaturen nur Weibchen erzeugt werden. Wir wissen nicht, was überhaupt mit den Männchen passiert. Könnte es rein theoretisch sein, und deswegen eher ein Entsetzen als ein Fragezeichen, ein bisschen Gänsehaut, weil das könnte ja also sein, dass all die Schildkröten, die wir jetzt gerade noch so sehen, und das, was der Stand jetzt ist, eigentlich schon bedeutet, dass das, was jetzt gerade passiert an der Generation, die nachkommt, in 20 Jahren als unweigerliche Konsequenz hat, dass diese Arten massiv vom Aussterben bedroht sind und in vielen Regionen aussterben.
Richtig.
Die seit 100 Millionen Jahren bestehen.
Ja.
Und wir sind jetzt vielleicht die Zeugen der letzten Generation.
Ja, also da gebe ich immer ganz gerne das Beispiel der ostpazifischen Lederschildkröte. Da gab es in den 80er Jahren, nur um es vielleicht mal die Dimensionen irgendwie auch ein bisschen klar zu machen, in den 80er Jahren gab es noch ganz viele Lederschildkröten. Einer der größten Strände, aber es war gar nicht der größte Strand, den gab es in Costa Rica, in Playa Grande. Und die hatten ein paar tausend Nester pro Saison gehabt, mit 1000 Weibchen ungefähr. Und dann gab es einen ganz krassen...
Jeweils hunderte Eier gelegt haben, 100, 200 Eier.
Ja, also die pazifische legt ein bisschen weniger. Gerade die Lederschildkröte sind so im Durchschnitt 40 bis 60
also
Eier.
Also 40 bis 60.000 Eier an einem Strand. Früher.
Genau, richtig. Und dann gab es einen ganz krassen Crash und wirklich also exponentiell nach unten gehende Kurve eigentlich eher. Als ich zum Beispiel an diesem Strand gearbeitet habe, 2009, hatten wir noch genau 150 Nester und 45 Weibchen an dem gleichen Strand, der halt 15, 20 Jahre vorher noch ein paar Tausend hatte. Letzte Saison, also jetzt nicht die gerade zu Ende ist, sondern davor hatten sie genau 2 Weibchen und 4 Nester gehabt. Und jetzt kommt noch hinzu, dass die Weibchen, die wir haben und Nest, die Eier legen, haben wir beobachtet, dass sie erstmal immer weniger Eier legen. Also es sind jetzt nicht mehr im Durchschnitt 40 bis 60 Eier, sondern eher 15 Eier, wo wir auch nicht ganz sicher sind, warum. Und dass ganz häufig nichts mehr aus diesen Eiern schlüpft. Am Anfang haben wir gedacht, das kann ein Problem mit der Temperatur sein, weil gerade in Playa Grande, das ist in Guanacaste, das ist ein riesiges Problem mit Temperaturen. Also generell wenig Wasser, wenig Regen, auch aufgrund des Klimawandels. Aber die andere Hypothese ist eben, dass es gar nicht mehr genügend Männchen gibt, um diese Weibchen eben zu befruchten oder die Eier der Weibchen zu befruchten.
Wie viele von diesen ostpazifischen Lederschildkröten gibt es da noch?
Die Schätzung geht, dass wir von Mexiko bis nach Kolumbien runter, also das ist so die Grenze von oder die Verbreitung dieser Population, wir noch ungefähr 200 bis 300 nistende Weibchen haben.
Also de facto ist dass sie vielleicht ausgestorben,
bei 20, 30, nee, noch ist sie ja nicht ausgestorben. Aber die Prognose sagt, ungefähr bei 20, 30 ist da eine gute Chance, dass wir keine Lederschildkröten mehr im Ostpazifik haben.
Das würde ja bedeuten, bei 45 Jahren, bis die geschlechtsreif sind, dass quasi diese Temperaturveränderung schon vor 45 Jahren so stark gewesen sein muss, dass ab dann keine Männchen mehr kommen? Oder könnte es auch sein, dass seit 20 Jahren ist und die Männchen aber zu schnell durch andere...
Also Lederschildkröten haben ja 15 bis 25 Jahre.
Ah, okay.
Genau, also die haben diese kürzere, aber das...
Also vielleicht zeigt sich es deswegen bei dieser Spezies zuerst.
Genau, richtig.
Oh, das ist so krass.
Aber das ist ja jetzt nicht die einzige Bedrohung.
Nein.
Um ganz ehrlich zu sein...
Und auch nicht die einzige Art. Es gibt ja auch positivere Sachen. Also die grüne Meeresschildkröte zum Beispiel, die ist wieder an einigen Orten, die sich gut erholt, und die unechte Karettschildkröte auch.
Das
hier mal ein bisschen aufzulockern. Nicht alles ist verloren.
Das ehrt dich, dass du da jetzt die positiven Worte findest. Aber du kannst nicht verhindern, dass wir jetzt mit dir noch mal wirklich hinschauen wollen zu den Problemen, die es gibt für die Schildkröten. Und da würden wir uns gerne ein Video anschauen, das du vor, wie lange ist es mittlerweile her? 15, 16?
August. Nee, sogar 10 Jahre.
Zehn Jahre. Aufgenommen hast. Und ein Video, das milliardenfach angeschaut wurde, weltberühmt geworden ist. Wir werden jetzt eine Schildkröte sehen, die ihr an Bord geholt habt, der einen Strohhalm in der Nase steckte und den du dann entfernt hast.
Ich habe ihn nicht entfernt. Ah, ich habe es gefilmt.
Ja.
Ich habe es gefilmt.
Ja, erzähl mal, wie hast du diese Situation erlebt?
Ja, also wir waren auf einem Forschungsprojekt, wo wir uns das Paarungsverhalten eigentlich angeguckt haben von Meeresschildkröten. Ich habe zu dem Zeitpunkt eine genetische Studie gemacht, wo mich interessiert hat, wie nah verwandt sich paarende Paare sind. Und wir hatten dort immer, also wenn sie fertig sind, haben wir sie halt aus dem Wasser geholt und ich habe Proben genommen, die Schildkröten vermessen. Und dann gingen sie eigentlich wieder zurück ins Wasser. Und in dem Moment hatte ich einen Kollegen mit an Bord gehabt, der sich für die Ektobionten, also die kleinen Tiere, die auf der Schildkröte leben, interessiert hat. Und er hat eben gesehen, dass in der Nase irgendwas Verkrustetes war. Und es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass eben die Barnacles an sehr komischen Stellen wachsen. Das sind so kleine Muscheltiere. Und meinte, ja gut, dann hole ich das dann halt auch raus zum Sammeln. Und ich dachte, ja gut, ich filme das jetzt einfach mal. Und während er eben dieses Objekt oder das Tier versuchte zu entfernen, wurde ziemlich schnell klar, okay, das ist definitiv kein Barnacle. Es wurde immer länger. Er dachte erst, es wäre so eine Art Wurm, der da vielleicht irgendwie sein Nest gebaut hatte. Und ich konnte es natürlich in Großaufnahme auf meinem Display sehen oder durch meinen Sucher sehen. Und ich konnte schon relativ früh diese schwarzen Streifen sehen und mir wurde es immer suspekter. Und dann habe ich halt gesagt, Leute, bevor wir jetzt irgendwie da weiter drum rumziehen, schneiden doch mal ein Stückchen ab und gucken mal, was das überhaupt für ein Material ist, was da rauskommt. Und dann hat mein kostarikanischer Assistent es wirklich genommen und einmal draufgebissen und gesagt, das ist Plastik. Und ich dachte, das kann ja nicht ernst sein. Ist es ein Strohhalm? Ey, das ist ein Strohhalm. Und dann haben wir gesagt, ja gut, da können wir den jetzt nicht drin lassen. Und dann haben wir das, oder er hat den Rest dann entfernt. Ja, und dann habe ich das Video hochgeladen und the rest is history, glaube ich.
Das ist ein Symptom der Plastikproblematik, was die Weltmeere überflutet. Ist das ein Einzelfall, dass eine Schildkröte sowas in der Nase stecken hat und insgesamt unter dem Plastik leiden muss? Oder ist das etwas, was ganz viele Schildkröten betrifft?
Also erstmal, der Strohhalm hat sich jetzt nicht wiederholt. Allerdings haben mehr und mehr Leute in die Nasen von Schildkröten geguckt und auch andere Sachen gefunden. Das hat damit zu tun und vielleicht um auch die Frage, die wird mir ganz häufig gestellt, zu beantworten, wie ist der Strohhalm vermutlich in die Nase der Schildkröte gekommen? Meeresschildkröten, wenn sie unter Wasser fressen, nehmen natürlich auch Wasser zu sich, das sie nicht schlucken möchten. Die schließen dann den Mund und pressen das Wasser durch die Nase wieder raus. Und dadurch, dass Strohhalme so unglaublich leicht sind, auch einer der Gründe, warum sie nicht recycelt werden können, wurde wahrscheinlich mit der Nahrung, die sie eigentlich essen wollte, aufgenommen und hat dann versucht, mit dem Wasser aus der Nase rauszuschwimmen und ist dann genau in dieser Verbindung zwischen dem Rachenraum und der Nase stecken geblieben. Weil die Kurve, die wir von diesem Strohhalm, war wirklich anatomisch wie die Faust auf Auge. So sagt man auf Deutsch, hat es gepasst. Und da haben wir in der Zwischenzeit wirklich, eine Gabel wurde gefunden. Die auch in der Nase steckte. Ein Löffel. Da weiß ich gar nicht, wie das überhaupt entdeckt wurde, weil der Löffel, da steckte wirklich nur der Stiel schon in dieser Verbindung. Und der eigentliche, wie sagt man, zum Teil vom Löffel, den man sich in den Mund steckt. Naja, auf alle Fälle, der Löffelteil war noch wirklich am Gaumen. Und der musste auch wirklich durch den Mund durch entfernt werden. Ein Lollipop-Stick habe ich schon gefunden in der Schildkröte. Also das scheint gar nicht so selten zu sein, jetzt wo wir wissen, dass man da mal hingucken sollte. Plastik generell ist definitiv ein Problem für Schildkröten. Die ersten Schildkröten, die letztendlich dokumentiert wurden mit Plastik, das waren Lederschildkröten in den 70er Jahren schon. Also letztendlich eigentlich, seitdem wir angefangen haben, Plastik zu benutzen, gibt es auch schon Probleme für Meeresschildkröten. Im Fall, oder in den meisten Fällen der Meeresschildkröten, die haben Stacheln in ihren Speiseröhren. Das ist eigentlich dazu gedacht, dass die Beute, die sie eigentlich machen wollen, nicht wieder rausschwimmen kann. Im Fall von Plastik ist es halt einfach eine Falle. Ne? Also das Plastik kann natürlich dann auch nicht wieder raus und wandert dann in den Magen. Der Magen kann sich wirklich komplett mit Plastik füllen. Das kann zu Darmverschlüssen führen. Aber selbst kleine Plastikteile können zu Verletzungen führen, können dazu führen, dass die Toxine, die das Plastik mitbringt, zu Krankheiten und natürlich auch zu einer verringerten Überlegungschance letztendlich führen. Es wird geschätzt, dass von all den Schildkröten, die so im Meer rumschwimmen, 50-80% Plastik im Bauch haben.
Tja.
Genau.
Das heißt, Plastikverschmutzung ist ein akutes Bedrohungsproblem für Meeresschildkröten. Ja. Jetzt aber das Problem, du hast eben schon so ein paar Probleme angesprochen, das ist nicht das einzige. Was würdest du sagen, ist neben Plastik die größte Bedrohung für Meeresschildkröten heutzutage?
Also ich weigere mich immer, das zu ranken, weil ich glaube wirklich, dass ein Problem nicht schlimmer ist als das andere, weil die alle auch noch miteinander interagieren. Klimawandel ist ein Biggie. Die Überfischung, also da letztendlich sind Meeresschildkröten keine Zielart, aber sie sind Kollateralschaden.
Beifang.
Genau, Beifang. Oder eben Geisternetze, wo sie eben darin verenden. Dann haben wir invasive Arten, die ein Problem sind, aber auch die Bebauung von Küsten. Das ist ein anderes Problem, weil wir eben mit den Meeresschildkröten eine Art haben, die nicht nur im Meer lebt, sondern eben auch die Küsten brauchen, um sich fortzupflanzen oder gerade die Strände. Und dann natürlich auch die direkte Ausbeute von Meeresschildkröten. Also dass es immer noch sehr viele Länder gibt, gerade im südostasischen Bereich, in Afrika, bei mir in Zentralamerika, Südamerika, die wirklich aktiv Meeresschildkröten-Eier suchen, verkaufen und auch Fleisch und auch eben das Schildpatt, das von der echten Karettschildkröte kommt.
Das ist ein ziemlich tödlicher Cocktail eigentlich. Und auch ich wusste, dass es diese Einzelbedrohung gibt. Das, ich glaube, jeder, der sich mit den Tieren irgendwo beschäftigt, peripher, weiß das. Was mich total geflasht hat, war diese Bedrohung durch den Verlust der Lebensräume, gerade an den Küsten. Du hast zum Beispiel erzählt, dass ihr durch die Erosion war es, ne, dass ihr...
Durch den Anstieg des Meeresspiegels, Klimawandel, verlieren wir Neststrände.
Also wie viel habt ihr da
verloren? Also wir haben bei uns in Costa Rica, der Strand, an dem ich dort gerade hauptsächlich unterwegs bin, haben wir 60 Meter in den letzten 15 Jahren verloren. So viel, dass wir eigentlich, also gerade sollte eigentlich unsere Lederschildkrötensaison beginnen. Und wir haben in unseren Nachbarstränden, da gibt es schon die ersten Nester. Als ich jetzt vor einer Woche gefahren bin, hatten wir eigentlich keinen Strand. Also da könnte gar keine Schildkröte gerade nisten. Ja, weil wir ja gerade auch schlechtes Wetter hatten, die Wellen waren noch höher. Das sieht man auch bei uns in der Reduktion der Population auch da. Das ist jetzt nicht die ostpazifische, sondern die karibische Lederschildkröte. Aber da, als ich an diesem Strand vor 18 Jahren angefangen habe, hatten wir noch 800 Nester gehabt. Und in den letzten 6 Jahren, seitdem ich dieses Projekt wiederbelebt habe, hatten wir zwischen 50 und 150 Nestern gehabt.
Und wahrscheinlich sind da jetzt Hunderte oder Tausende Schildkröten, die erst in den nächsten Jahren wieder zurückkommen werden. Und dann kommen die anderen an dem Strand, an dem sie geboren sind.
Und es ist kein Strand mehr.
Was machen die dann?
Die werden wahrscheinlich an Nachbarstrände gehen. Allerdings hatte ich die Hoffnung gehabt am Anfang, es war gerade so während der Pandemiezeit, als ich eben an diesem Strand wieder angefangen habe zu arbeiten, dass ich irgendwann hören würde, die sind alle in Panama jetzt oder weiß ich nicht, in Grenada oder so. Und dann so die ersten Symposien danach habe ich mich halt genau mit diesen Kollegen auseinandergesetzt und die aber sehen genau die gleiche.
Deren Strände verschwinden wird, auch.
Ja, das und zum anderen, aber auch die Zahlen gehen eben drunter. Also da scheinen noch andere Sachen mit im Spiel zu sein, warum wir eben weniger Lederschildkröten da haben. Ich meine, ich glaube, was mir ganz wichtig ist, weil ich bin selber in meiner Karriere von diesem, wir müssen lokal was tun, wir müssen die Wilderei verhindern und verhindern, dass irgendwie die Eier erodiert werden. Aber bin ich irgendwann wirklich an den Punkt gekommen und gesagt, okay, das reicht ja nicht. Also wir müssen wirklich global denken, weil diese Problematiken sind halt global. Das ist nichts, was ich selber alleine irgendwie managen kann oder ändern kann mit meiner Präsenz, sondern das geht uns wirklich alle was an. Das Schöne daran ist natürlich, dass wir wirklich zu Hause sitzen können und eigentlich Meeresschildkröten helfen können. Ja, und das ist mir immer ganz wichtig, dass das den Leuten klar ist. Es ist ja toll, wenn sie zu mir nach Costa Rica kommen und damit mehr am Strand langlaufen. Aber es fängt eigentlich schon damit an, was wir essen. Ja, Klimawandel und so weiter, wo wir was essen, Landwirtschaft, die betrieben wird an Land. Aber wobei noch nicht geredet haben, Fibropapillomatose, das ist ja auch noch so eine andere Geschichte. Das ist ein Schildkrötenkrebs, der sehr wahrscheinlich durch Düngemittel verursacht wird. Und das hat eindeutig damit zu tun, wie wir eben Landwirtschaft betreiben. Also das heißt, wie und was wir essen an Land hat Auswirkungen darauf, wie es den Meeresschildkröten eben im Meer geht. Und die Fischerei ist ja auch letztendlich geht in die gleiche Richtung. Ne? Weil wir an Land Fisch essen, haben wir eben diese Überfischung im Meer.
Heavy Shit. Du bist ein sehr positiver Mensch. Du strahlst sehr viel. Das ist, glaube ich, manchmal entgegen dieser Themen oder mit dem du dich da befasst, vielleicht schwierig. Wie gehst du damit um? Dass im Grunde genommen die Tiere, die du studierst, für die du dich da einsetzt, dieser Bedrohung ausgesetzt sind.
Also es ist unglaublich frustrierend, vor allem, weil es ganz viel damit zu tun hat, wie apathisch manche Menschen sind.
Was meinst du mit, wie apathisch manche Menschen
sind? Apathisch in dem Sinn, dass es denen eigentlich scheißegal ist. Okay. Also wirklich, ich treffe leider immer wieder Menschen, denen es komplett am Arsch vorbeigeht, was in unseren Meeren vor sich geht, ob sie jetzt ein Meeresschildkröten-Ei essen oder nicht. Da hatte ich vor kurzem noch einen Uber-Fahrer gehabt in San Jose, der mir erzählt hat, wie geil Meeresschildkröten-Eier schmecken. Wohl wissend, dass ich eben in diesem Bereich arbeite, nachdem ich ihm das erzählt habe, hat er mir dann seine Story oder seine Seite erzählt. Und da kriege ich einfach eine riesen Krawatte. Deswegen arbeite ich nicht so gerne mit Menschen. Aber Gott sei Dank ist es ja schon so, dass wir halt auch immer wieder Leute haben, die sich sehr wohl für das Meer einsetzen und sehr wohl dafür interessieren. Nur, und ich glaube, das ist generell im Naturschutz ein Riesenproblem, was vielleicht die Öffentlichkeit gar nicht so mitbekommt. Man fühlt sich manchmal sehr einsam als Naturschützer, weil wir ganz oft an den entlegensten Winkeln der Welt hängen und wir natürlich nicht in unserer positiven Bubble wohnen, sondern eben genau von diesen apathischen Menschen umgeben sind. Was weiß ich, mein Nachbar geht auf den Strand und klaut Meeresschildkröten-Eier und tötet Meeresschildkröten. Und dem muss ich jeden Morgen Hallo sagen. Ja, das sind halt so Sachen, die einen schon irgendwann fix und fertig machen. Oder eine Regierung, die halt eigentlich überhaupt keinen Bock hat, ihren Job zu machen. Da ist es immer ganz nett, klar, dann sitze ich jetzt hier bei euch im YouTube-Channel und erzähle darüber und alles ist total toll und habe 2 Menschen, die sich definitiv auch dafür interessieren, aber...
Und noch 14 weitere.
Und noch 14 weitere, genau. Aber letztendlich ist es halt nicht mein Day-to-Day. Also ich muss auch ganz viel eben diese anderen Sachen aushalten können. Und ich glaube, das Einzige, wie ich es schaffe, ist, dass ich eben radikal optimistisch bin. Also anders könnte ich das gar nicht.
Bist du das wirklich? Glaubst du, wenn du jetzt in 100 Jahre, 200 Jahre weiterdenkst, wird es die Schildkröten dann noch geben?
Ich hoffe. Weil wenn ich nicht daran glauben würde, dann kann ich auch aufhören, was ich mache gerade.
Und wer die Christine bei diesem radikalen Optimismus unterstützen will, du hast es eben kurz erwähnt, ihr könnt auf seaturtlebiologist.com klicken, denn die Christine braucht Hilfe. Und das grenzen wir nicht nur ein in, ich sage jetzt mal, Volunteers, sondern ich würde mal sagen, Spenden, Sponsorships, Unternehmer, Ingenieure, Wissenschaftler, was brauchst du noch?
Das ist eigentlich die wichtigsten schon aufgefällt. Und ganz viele Leute zu Hause, die mitmachen.
Und das heißt einfach, mitmachen heißt weniger Plastik benutzen, alles, was gegen den Klimawandel hilft.
Ganz genau. Und dann natürlich darüber erzählen. Also man kann ja selber anderen Leuten auch was ein bisschen
empfehlt
was darüber erzählen.
Empfehlt diesen Ocean Talk weiter.
Genau. Meldet euch, wirklich, meldet euch bei Christine, weil ganz häufig ist es so, dass Leute in Unternehmen, an wichtigen Positionen oder auch einfach im Alltag was machen wollen. Deswegen keine Scheu. Christine braucht Unterstützung, die Meeresschildkröten brauchen eure Hilfe und deswegen meldet euch und unterstützt, wo ihr nur könnt.
Ja, und bevor wir jetzt zu unseren Halbsätzen kommen, mit denen wir unsere Ocean Talks immer beenden, möchte ich nochmal den Kreis schließen. Wir haben am Anfang damit angefangen, dass wir hier auf dieser Scouting Expedition sind und ich weiß, dass ihr Projekte macht, wo ihr die Tiere, die ihr eben untersucht, dann lokal untersucht und wisst, okay, pass auf, das ist die Base. Hier mache ich jetzt meine Forschung, hier versuche ich alles herauszufinden. Und dennoch sind die Probleme, die diese Tiere bedrohen, überhaupt die Lebenszyklen dieser Tiere ja nicht an diesen einen Ort gebunden, sondern global. Und das heißt, du sagst schon, du erzählst immer wieder von diesem Symposium, was da stattfindet und dass du da mit Kollegen und Kolleginnen sprechen kannst. Und jetzt sind wir aber auf einer Insel, wo ihr bisher nicht geforscht habt und sagt, jetzt fahren wir mal hin, machen eine Scouting-Expedition und schauen uns mal die Tiere, die uns interessieren, an einem anderen Ort an. Und da würde mich total interessieren, wie geht man an sowas heran? Also was sind eigentlich so die brennendsten Fragen, die euch da irgendwie interessieren? Aber was ich mir auch spannend vorstelle, also ich war heute Morgen noch eine Runde surfen und da bin ich rausgepaddelt. Und dann ist das Erste, was mir passiert ist, dass ein Local mich gefragt hat, ob ich von den Kanaren komme. Und kam ich da nicht. Ich habe gesagt, pass auf, dann kannst du gleich wieder rausgehen. Hier surfen die Locals, du kannst an den Strand gehen. Da halte ich jetzt als Surfer nicht besonders viel von, wenn das so gemacht wird. Aber ich will das mal übertragen in die Meeresbiologie. Auch dort kann ich mir ja vorstellen, dass es Leute gibt, die hier ihre Projekte seit Ewigkeiten machen. Und ihr kommt als Forscher hierher. Wie schafft man das, da keine Konkurrenz zu sein, sondern zusammenzuarbeiten und auf so einer Expedition wirklich für die Tiere einen Mehrwert zu schaffen und nicht nur für sich selber? Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte?
Ja, ich wusste es schon von Anfang an. Du hast meine Talking Points
bei mir
angeschaut.
Hat erst mal einen Surfen-Klick gemacht.
Echt?
Ja.
Also. Ich hätte nämlich angefangen, was man macht, weiß ich nicht. Aber ich würde so anfangen, dass ich erstmal gucke, was existiert hier schon auf der Insel. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, irgendwie einen Platzhirsch zu machen. Und ohne, also es wird definitiv Leute geben, die hier schon forschen. Und ich denke, also auf Zehen trete ich sowieso nicht gerne. Also ich bin sowieso der Meinung, dass im Naturschutz eigentlich kein Platz für große Egos ist. Wir müssen zusammenarbeiten, um diese ganzen Problematiken, die wir angesprochen haben, es existiert ja nicht nur für Meeresschildkröten, sondern generell für ganz viele marine Arten, kriegen wir nur hin, wenn wir als Gemeinschaft da irgendwie gegen vorgehen, mit ganz vielen Kollaborationen. Und das heißt, man stellt sich erstmal vor. Also man guckt erstmal, wer ist dort, was sind die Player, woran arbeiten sie, was fehlt ihnen vielleicht auch und wo kann man dann wirklich systematisch unterstützen? Darum geht's, ne? Und also mit Expertise, mit Geldern, was weiß der Geier. Und dann auch gucken, ob sie überhaupt Interesse haben. Und ich meine, wenn die Locals sagen, du, ganz ehrlich, hier surfen nur die Locals, dann ist das halt so. Dann kann ich da nicht viel machen, das respektiere ich dann.
Ist das auch die brennendste Frage, die dich interessiert? Wer sind hier die Leute? Wie machen die ihre Arbeit? Und kann man da
zusammenarbeiten? Das ist nicht die brennendste Frage, aber das ist das, was ich als erstes machen würde. Weil selbst wenn ich die brennendste Frage habe, wenn mir der Local sagt, du kannst hier nicht surfen, dann kann ich das auch die brennendste Frage hier nicht beantworten.
Und was ist die brennendste Frage?
die brennendste Frage müsste ich dann erstmal gucken, was gibt es überhaupt schon an Daten hier von den Wissenschaftlern? Ist es publiziert worden? Ist es nicht publiziert worden? Warum ist es nicht publiziert worden? Fehlt da irgendwas? Gelder zum Beispiel auch, weil letztendlich manche Publikationen kosten Geld. Das sind auch viele Leute, glaube ich, nicht. Gerade wenn man Artikel als Open Access, also wirklich zugänglich für jedermann machen möchte. Oder die Stichprobengröße ist nicht groß genug oder solche Sachen. Und dann geht es halt oft wirklich darum, naja, zum Beispiel Connectivity. Also wozu gehören diese Individuen, die wir heute gesehen haben? Welche Population ist das überhaupt? Wo sind die geboren und wo gehen sie hin sozusagen wieder zurück, wenn sie dann wirklich nisten? Weil sie werden nicht hier bleiben. Sie sind auch sehr wahrscheinlich nicht hier geboren. Das heißt, welcher genetische Stock steckt dahinter? Was sind die Migrationsrouten dieser Schildkröten, wo immer sie dann hinschwimmen? Und solche Sachen sind dann wahrscheinlich spannend. Und also wenn ich als lokale Organisation hier unterwegs wäre, würde ich definitiv auch mal ein Licht darauf scheinen, was für einen Impact der Tourismus hier auf meine Nahrungsgebiete hat und so weiter und so fort. Und vielleicht dann gucken, ob man da nicht irgendwie zusammen mit den Tauchschulen und den ganzen Tourismusanbietern einen Code of Conduct entwickeln kann, wenn es da wirklich Probleme gibt. Solche Geschichten.
Ich glaube, was hier in Teneriffa nochmal eine besondere Rolle spielt, ist, sich zu vergegenwärtigen, in welches System man da als Gast eindringt. Wir haben hier auf den Kanaren einen Massentourismus, der hier seit den 50er, 60er Jahren vorherrscht. Und ich glaube, gestern war es noch, ne? Große Protestdemo hier auf der Insel von den Locals, die halt sagen, wir möchten hier keinen Massentourismus. Weil der Grund, wieso wir hier große Entsalzungsanlagen brauchen, der Grund, wieso wir hier Abfälle im Meer haben, ist der Massentourismus, weil so viele Leute hier hinkommen und sich eben keine Gedanken machen, was ist gut für die Menschen und die Natur hier. Hier gibt es viele Leute, die Naturschutz betreiben wollen und die das total schlimm finden, was mit ihren Inseln passiert. Und das ist ja eine Sache, die geht schon zurück, als die Ureingeborenen hier von den Spaniern damals vertrieben wurden. Und wir haben im Naturschutz allgemein auch so eine europäische Perspektive, die auch, glaube ich, viel von diesem Platzhirschgehabe und diesem Ego-Gehabe der letzten Generation so geprägt wurde, dass man denkt, aha, ich habe die Lösung, ich glaube, die Lösung intellektuell zu haben und jetzt fahre ich in eine andere Kultur und stülpe denen das auf. Und der Grund, wieso wir gesagt haben, wir kommen hier erstmal zum Scouting und wir wissen gar nicht, ob wir hier jemals ein Projekt machen, und das ist auch häufig das Problem in der Wissenschaft oder im Naturschutz, dass der Aktionismus zuerst kommt und die Frage, das System zu verstehen. Wo sind die wirtschaftlichen Interessen? Wo sind die kulturellen Schnittstellen? Gibt es Arten, die überhaupt schon, ne, ein gewisses Charisma und eine Repräsentanz haben, damit man Leute einfangen kann, die vielleicht schon gebildet sind für eine Art, um die abzuholen? Wo sind die Habitate? Eigentlich muss man mit einer kindlichen Neugierde erstmal hingehen und auch mit der Bodenständigkeit zu sagen, ich lerne von den Locals. Und du hast eben gesagt, du bist nicht so ein Fan davon, dass die Leute dir einen Finger zeigen und sagen, hau mal her.
Kategorisch.
Kategorisch. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich sehe das anders. In Hawaii zum Beispiel, ne, da gibt es Geschichten
von... Also du meinst, wenn du hier am Flughafen ankommst und dann steht da ein Biologe und er sagt, kannst gleich wieder einsteigen, ich würde dich hier überhaupt nicht sehen.
Wenn das ein Biologe, ist, der hier groß geworden ist, der sich hier eingesetzt hat, der sein ganzes Leben lang gekämpft hat und der sagt mir, du gehörst hier an diesen Ort nicht, weil du diesem Ort nicht gut tust. Wer bin ich denn dann als Deutscher dann zu sagen, ich weiß besser, was dieser Ort hier braucht? Es gibt Geschichten vom Surfen von der North Shore, wo die Leute, denen das Surfen verboten wurde in Hawaii, von den Weißen. Und dann haben die Weißen irgendwann gesagt, weißt du was, und jetzt machen wir Surfen für die Weißen. Die verprügeln Leute. Da werden Leute, da bin ich ja jetzt kein Fan von, die zu ertränken und so weiter. Aber versetz dich doch mal in die Hawaiianer, die auf dieser Insel sind. Das Kulturgut geht verloren, dann kommen die Weißen her und sagen, wir führen es wieder ein und jetzt gibt es keinen Strand mehr, an dem diese heilige Energie, das Mana, noch so gelebt werden kann wie in den Vorfahren. Und dass dann jemand sagt, weißt du was, ich verprügel dich oder ich möchte, dass ihr abhaut, das kann ich total verstehen. Aber ich glaube, wenn man das macht, und das, da habe ich einen Heidenrespekt vor der Arbeit, die Christine auch macht, dann seinen eigenen Idealismus und diese Arroganz abzulegen, zu sagen, ich weiß, was für dich besser ist, in dem Moment, wo man das macht, dann findet man zu diesen Menschen viel, viel schneller Schnittstellen und eine Begeisterung, weil die merken, okay, die versuchen mir gar nicht ein Konstrukt aufzustülpen, sondern die akzeptieren, dass ich eine Unabhängigkeit habe. Das findet man auch heute nicht so häufig. Wir leben im Alter von Social Media, wo jeder sich noch mehr vermarkten muss als der andere. Und mir macht das, und ich habe da ganz, ganz lange, ich glaube, ich bin auch noch nicht so radikal optimistisch wie du, aber mir macht das total Optimismus zu sehen, dass es Menschen wie Christine gibt, die genau damit rangehen und damit auch Erfolg haben. Ob es am Ende genug ist, weiß ich nicht, aber...
Aber man muss ja einfach die Hoffnung haben. Wenn man die Hoffnung nicht hat, dann hat man eigentlich keinen Grund weiterzumachen.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Was mich jetzt noch total interessieren würde, um das Thema nochmal abzuschließen.
Ob du in Hawaii surfen gehen darfst.
Nee, wie habt ihr das denn jetzt gemacht? Wie geht ihr jetzt hier auf die Locals zu? Ist das sowas, wo man sich vorher ankündigt und sagt, pass auf, wir kommen vorbei, wir sind hier deutsche Meeresbiologen, Biologinnen und haben was vor? Also da kann ich mir vorstellen, dass das Leute dann auch total verschreckt vielleicht. Oder geht man mal vor Ort, schaut sich das an und sucht dann eher so einen persönlichen Kontakt? Ich weiß nicht, wie ist da euer Rezept? Ihr wollt ja auch nicht weggeschickt werden, sondern im Idealfall, dass man sagt, ey cool, wir haben doch dasselbe Interesse, lass uns das gemeinsam machen.
Richtig. Also meine Vorgehensweise, ich weiß nicht, ob Lukas das genauso sieht, aber ich bin immer persönlich gerne oder am besten noch, wenn irgendjemand dir eine Intro verschaffen kann, der vielleicht irgendjemand kennt. Das Tolle an Meeresschildkröten ist, wir sind sehr gut vernetzt. Dadurch, dass wir eben immer miteinander reden oder auch unsere Meeresschildkröten austauschen. Das heißt, ich habe Leute angeschrieben und gefragt, naja, wer macht denn was hier auf der Insel? Mit wem sollte ich denn sprechen? Und ich glaube, das ist aber auch so ein aktiver Prozess. Also letztendlich, während ich hier bin, lerne ich halt auch noch wieder neue Player kennen, wo ich sage, okay, da sollte ich definitiv nochmal nachhaken. Und ein Vorhaben haben wir erstmal gar nicht. Also ich möchte erstmal verstehen, wie dieses Netzwerk hier funktioniert überhaupt, was überhaupt gemacht wird. Und dann kann ich mir Gedanken darüber machen, wo vielleicht Schnittstellen sind und was mich auch interessiert oder was ich finde, was wichtig ist und wo ich gerne unterstützen möchte.
Oder vielleicht auch nicht.
Oder auch nicht, ganz genau.
Also es kann auch sein, dass wir nach der Woche hier sagen, wir haben total viel gelernt. Wir arbeiten ja auch noch daran, vielleicht die Engelshaie hier uns anzugucken und sind da connected mit Leuten. Aber man muss auch anerkennen heute, wann man keinen Mehrwert generieren kann. Weil wir haben ein Riesenproblem. Und das ist, wir haben so wenig Ressourcen im Naturschutz, dass wir doppelt und dreifach hingucken müssen, wo setzen wir die ein. Und das wird leider im Naturschutz oder auch in Wohlfahrtsvereinen und auch teilweise in der Entwicklungshilfe gemacht. Da wird gesagt, wir müssen machen, machen, machen. Und am Ende wird ganz viel schrotflintmäßig rausgeschossen. Ja? Und am Ende haben wir es vielleicht auch zum Fenster rausgeschmissen. Deswegen kann es auch gut sein, dass wir am Ende sagen, wir haben hier für unser Skillset oder wir können hier gerade keinen Mehrwert liefern und dann kann man es aber dann woanders einsetzen. Aber ich glaube, das fängt schon vorm Flughafen an. Ich glaube, alle, die hier sitzen, wir haben morgens Briefings gemacht, wo man sich erkundigt über die Kultur. Wir sagen, zumindest ein bisschen lokale Sprache sprechen. Respekt muss nicht sofort sein, dass man die Urahn-Geschichte kennt und die Sprache fließend spricht, aber so ein Mindestrespekt, das ist ja schon das, was die Locals hier bemängeln, dass, ne, du hast es gestern gesagt, irgendwie hier jemand in der Bar sitzt und sagt, ein Pilz bitte. 0,3 Pilz bitte. So. Und das Mindestmaß von dem, was man machen kann, um hier dann Leute kennenzulernen, das ist gar nicht so groß.
Wir kommen jetzt zu den Halbsätzen. Und also da stimme ich dir total zu. Finde ich ein gutes Appell.
Dankeschön.
Das kam jetzt so abgehackt, deswegen musste ich da nochmal nachträglich eine leichte Übergang schaffen. Smooth, wir kommen jetzt zu den Halbsätzen.
Smooth Operator.
Jetzt sehe ich eigentlich, Lukas hat auch eine Karte in der Hand.
Ja. Genau, das machen wir wieder im Wechsel.
Ich darf auch Fragen stellen.
Ein Geheimnis der Schildkröten, das ich unbedingt lüften möchte, ist,
wo die Jungstadien der Lederschildkröten sich aufhalten vor allem.
Was mich an der Menschheit zweifeln lässt.
Wo soll ich da anfangen? ich verstehe nicht, warum wir es wirklich für uns oder warum wir es so schwer verstehen, dass wir überhaupt, also es geht ja gar nicht immer nur um Meeresschildkröten, es geht ja wirklich um uns selber, dass wir überhaupt noch einen Planeten haben, auf dem wir leben können. Und das verstehe ich nicht, dass wir letztendlich den Ast absägen, auf dem wir sitzen und es den meisten so scheißegal ist.
Dein größter Erfolg ist?
Immer noch am Leben zu sein.
Wirklich?
Wahrscheinlich.
Hast du
das
so viele...
Das ist eine Story für einen anderen Tag. Und das ist doch riesig.
Nächste Folge, ja.
Aber jetzt, also du musst schon noch mal sagen, was genau sind denn die Gefahren deines Lebens, dass es ein Erfolg ist, dass du jetzt hier noch am Leben bist?
Naja, Feldarbeit kommt so mit seinen Tücken. Meine Mutter hört sich das bestimmt irgendwann mal an, deswegen möchte ich jetzt nicht so ins Detail.
Nächste Frage.
Lukas,
was mir noch Hoffnung für die, oder was mir am meisten Hoffnung für die Meeresschildkröten gibt?
Dass es ganz viele Menschen gibt, die Meeresschildkröten toll finden und die sich wirklich weltweit dafür einsetzen. Ob es indigene Völker sind, lokale Gruppierungen, internationale Forscher, Regierungen, also alles ist dabei. Und ich weiß einfach, dass diese Tiere unglaublich resilient sind. Und wenn wir denen eben ein bisschen Hilfe verschaffen, bin ich da schon sehr optimistisch, dass wir die Kurve kriegen können.
Eine Sache, die ich an Deutschland vermisse, ist?
Bäckereiwaren.
Das berühmte deutsche Brot.
Ja, Brot, Mohn, Brötchen und Mohnschnecken. Schweinsöhrchen. Also ich könnte jetzt die ganze Bäckereipalette durchgehen, aber alles sehr lecker.
Okay.
Dann, Christine, wir bedanken uns ganz herzlich, nicht nur, dass du uns diese Woche unglaublich viel über Meeresschildkröten beigebracht hast und heute im Wasser gezeigt hast, wie man die magisch an die Wasseroberfläche zum Tanzen bringt, sondern auch, dass du dich für die Tiere so sehr einsetzt. Und deswegen erstmal vielen, vielen Dank für einen tollen Ocean Talk und einen Applaus.
Das war Dr. Christine Figener. Und ich hoffe, euch hat dieses Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Für mich ist Christine eines der großen Vorbilder in der Meeresschutzszene, denn sie macht ganz kontinuierlich und zuverlässig wichtige und wertvolle Forschung, bleibt an diesen Projekten dran, über alle Hindernisse hinweg. Und sie ist nicht nur in ihren Projekten, in ihrer Nische, sondern sie geht auch raus in die Öffentlichkeit und bringt den gesellschaftlichen Diskurs voran und hat, das haben wir in anderen Folgen schon besprochen, in dieser ganzen Plastikdiskussion wirklich einen riesen Unterschied gemacht. Für mich sehr eindrücklich, dass selbst Christine, die ja irgendwie so einen speziellen Status hat und auch so gut vernetzt ist, in ihrem Projekt manchmal das Gefühl hat, Mensch, man ist irgendwie ganz alleine mit der Forschung, und wie gut es tut, sich dann mit anderen zu vernetzen und gemeinsam unterwegs zu sein, das war für mich nochmal sehr, sehr eindrücklich. Ich persönlich habe ja das Glück, ganz regelmäßig mit Leuten zu sprechen und daher auch das Gefühl, boah, das ist eine so große Community an Menschen, die sich für die Meere begeistern und auch diese schützen wollen. Da vergesse ich manchmal, dass das für die Leute, die so in ihrer Arbeit drinstecken, gar nicht unbedingt der Fall ist. Und vielleicht auch ein ganz guter Weckruf an uns alle, wenn man manchmal das Gefühl hat, boah, ey, ich bin hier allein auf weiter Flur, den Blick mal wieder zu heben von diesem speziellen Thema, dem speziellen Bereich der Gegend, in der man unterwegs ist, auf das große Ganze und sich mit den Menschen zu verbinden, die ganz ähnlich ticken oder für ähnliche Sachen kämpfen, damit wir dieses Gemeinschaftsgefühl haben und daraus ganz neue Motivation schöpfen können. Wenn ihr jetzt Lust habt auf eine weitere Folge, in der eine Meeresbiologin uns auf Expedition mitnimmt und von ihrem Forschungsfeld berichtet, dann schaut doch mal in den Januar 2023, Folge Nummer 52, Expeditionen in eine schwindende Welt mit der Meereisphysikerin Stefanie Arndt. Und wenn ihr jetzt denkt, Meereis und Schnee, das ist nicht so spannend wie Schildkröten, das würde ich nochmal überprüfen. Ich war ganz überrascht davon, wie sehr mich Stefanie für ihr Forschungsfeld begeistert hat, und diese ganzen Reisen in die Antarktis fand ich hochspannend. Für mich persönlich war es ein Riesengeschenk, zu dieser Expedition eingeladen zu sein und mit dabei zu sein, wenn diese meeresbiologische Forschung passiert, ganz, ganz viel lernen zu können und die Meere eben aus einer ganz, ganz anderen Perspektive erleben zu können, als das in jedem Urlaub der Fall wäre. Falls ihr auch Lust habt, auf eine solche Expedition mitzukommen, dann schaut doch mal auf heldendermeere.com vorbei. Dort gibt es die Community-Events und auch wieder gemeinsame Expeditionen für die Helden der Meere-Community, an denen ihr teilnehmen könnt. Ich würde mich freuen, euch auf eine dieser Expeditionen dann auch persönlich kennenzulernen und gemeinsam in die Geheimnisse der Ozeane einzutauchen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigung sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren, und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiederhören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.